Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
Drei Jahrzehnte.
Voller Glotze.
Du siehst irgendwie genervt aus.
Unser armer Alex ist krank und ist genervt, weil wir ihm ein doofes Thema aufgedrückt haben, aber er selber nicht mit anderen Vorschlägen dazu kam.
Man muss ja dazu sagen, wenigstens bist du diesmal dabei bei dem beschissenen Thema. Sonst schlägst du es vor und verpiss dich.
All you need is love. Bam, badam,
apropos badam. Beschissene Themen. Passt gerade überhaupt nicht rein. Warum ist heute meine TikTok-Timeline, also für euch ist das wahrscheinlich schon kalter Kaffee, weil das ihr das ersten zwei Wochen hört, aber warum ist heute meine TikTok-Timeline voll mit PDG-Jokes?
Da habe ich auch irgendwas gehört mit, was habe ich kurz gelesen, Usher wusste schon länger davon.
Von was denn?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ich habe nur so ein komisches TikTok gesehen, von wegen so, da war so ein Typ, der sich freudestrahlend umdreht und so begrüßt R. Kelly P. Diddy. Aber ich wusste halt nicht,
worum. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich tippe auf so einen R. Kelly-Move. Mal gucken.
Also wenn das mit was mit R. Kelly zu tun hat, ist es kein gutes Zeichen. Es ist absolut kein gutes Zeichen.
Das ist ja. Okay, gut, also wisst ihr auch nicht mehr als ich. Das heißt, wenn ihr das hier in zwei Wochen hört, dann habt ihr wahrscheinlich schon alle Hintergründe. Ich bin gerade noch komplett blank.
Hoffen wir mal, dass bis dahin Benny seine TikTok-Timeline wieder besser ist. Ich brauche jetzt mal ganz dringend eine Aussage von euch. Nord oder Süd?
Hä?
Sagt einfach Nord oder Süd?
Nord.
Nord, gut. Dann starte ich jetzt. Ich habe eine trockene Kehle, ich muss jetzt schon starten. Ich trinke mich heute durch Deutschland, westlich. Also von Norden durch Westen nach dem Süden. Und Ben hat gesagt Nord. Ich starte mit Nord. Und vielleicht könnt ihr es ja erkennen da draußen.
Verkackt.
Ja, ich soll verkackt. Das Bier ist offen, Alter. Und ich gieße es mir jetzt ein und das trinke ich.
Aber es hat nicht geploppt.
Hat nicht geploppt?
Nein.
Gut, da muss ich jetzt sagen, es ist ein Flensburger. Ich wollte eigentlich einen Jever haben, aber das habe ich nicht gefunden.
Ja, Gott sei Dank.
Ich bin mittlerweile voll der Jever-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee.
Schöne herbe Biere, beste.
Das sagt einer, der in einem Bitburger-Haushalt groß geworden ist.
Ich habe es aber nie getrunken. Aber mal ganz kurz zwischendurch. Ja, es ist so ein Akelli-Ding. Ich habe gerade gegoogelt.
Oh, okay. Aha. Gut, dann will ich es gar nicht wissen.
Mit weniger so, okay, Urin, aber es ist ein Akelli-Ding.
Okay, dann mache ich weiter mit meiner Anton Berg Schokoladenlikör-Ding. So, wir haben immer noch bei 1 bis 14 und ein paar sind schon weg. Sagt einfach mal jeder eine Zahl.
13.
13, okay. Alex?
5.
5 hatten wir auch noch nicht. Okay, stimmt. Damit habe ich jetzt hier ein Schokoladenfläschchen mit Mount Gay, Barbados Rum.
Mount
Gay? Ja, tatsächlich, das heißt wirklich so, guck mich so komisch an. Das hier sehe ich, das raff ich nicht. Irgendein Kaffee-Espresso. Es wird irgendein Likör sein. Borghetti oder so. Gibt es sowas? Das Zeichen ist hier ein bisschen verwischt. Also und während Alex jetzt erzählt, was er heute so trinkt, werde ich mal mir diese schwarze Schokolade mit dem Likörshot hier rein.
Aber jetzt, eine Frage habe ich. Schaffst du es dieses Mal? Jedes Mal sagst du uns, du willst es essen und dabei nicht erzählen. Und bis jetzt hast du es jedes Mal nicht geschafft, weil du doch irgendwie da noch mindestens drei Silben ins Mikrofon reingeschmatzt hast.
Deswegen sage ich ja. Alex soll jetzt einfach übernehmen. Wenn je besser ihr im Redefluss seid, desto weniger muss ich reden.
Okay, dann haltet mal die Klappe.
Sternburger.
Weltenburger. Und zwar der Maibock im März.
Das stimmt nicht, das steht gar nicht drauf, Leute. Er lügt euch an.
Da steht Maibock.
Da steht da nur
Maibock.
Schwierig.
Im März.
Ende März. Für ja, die Leute, und für die Leute ist schon Mitte April und schon fast Mai.
Also.
Boah. Was ist mit deinen Geschmacksknospen los? Du stehst auf diese süße Scheiße, ne? Dieser Portwein vor 4 Aufnahmen oder was das war. Mhm. Jetzt Jim Beam Honey.
Na ja, gut, dann, süß.
Wo ist das Bittere?
Ja, das ist immer tagesaktuell. Entweder trinke ich extrem bitter oder extrem süß.
Okay, es ist mir noch nicht aufgefallen, dass du extrem bitter getrunken hast. Bis jetzt kam mir eher so die Süße da rein. Und ich bin der Meinung, Maibock-Bier hat auch so eine gewisse Süße irgendwie. Also ich bin auch kein Maibock-Fan oder Märzen-Fan. Also alle Biere, die saisonal irgendwie so für 2 Monate auf den Markt hingeklatscht werden, Ist nicht also, meins.
So ein schönes Operator oder so, so stark wie hier schon. Weizenbock.
Nee, nee, das ist nicht meins. Aber Alex, ich lege es einfach mal los, weil Benny braucht unglaublich viele Jahre, glaube ich, so ein.
Erste Flasche habe ich, die war okay.
Ja, aber
im ersten Moment ein bisschen merkwürdig. Borghetti. Jetzt ist Mount Gay bei Barbados rum dran. Okay, dann kannst du ja mal anfangen. Was hast du zuletzt gesehen, Dennis? Und ich futter in der Zeit die zweite Flasche mit Shot.
Du musst dann schneller essen, weil ich gebe die Frage gleich mal Alex weiter, weil ich habe was geguckt, was ich mit dir dann unterhalten muss, Benny. Alex, was hast du als letztes gesehen?
Also,
Ant-Man Teil 2 oder so?
Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe zuletzt gar nichts gesehen. Ich habe wirklich nichts gesehen in den letzten Wochen. Ich habe keine Zeit gehabt für irgendwas.
Du hast nur Helldivers gespielt.
Ich habe nur Helldivers gespielt und ein bisschen YouTube geguckt, aber das war es, was ich abends gemacht habe.
Sonst? Wollte ich gerade sagen, also nicht der Vorstellung, wie kommt das irgendwie produktiv hier bist oder so.
Nein. Gott sei also, Dank, ich kann nur eins zu dieser ganzen Situation der letzten Zeit sagen, ist, kauft euch Helldivers 2.
Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist.
Ist egal, kauf es.
Okay, ich tue es. Ich habe fast dasselbe Problem wie Alex. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt irgendeinen Film gesehen habe, den ich jetzt schon nicht letzte Aufnahme erwähnt hatte. Und deswegen, weil ich die Zeit, wenn der Fernseher lief, war es Yellowstone. Ich bin jetzt bei Yellowstone, Ende der 5. Staffel.
Du meinst erste Hälfte, 5. Staffel. Ey, das ist mein zuletzt gesehen von heute.
Es geht, also die 8 Folgen sind nicht die letzten Folgen.
Okay. Die 5. wird die letzte Staffel sein.
Aber es
kommen, glaube ich, nochmal 6 Folgen.
Die okay, kommen das ist gut, weil ich jetzt schon bei der 5. oder bei der 6. Folge bin. Und ich denke mir so, okay, die ganze Staffel, es wird immer mehr so wie ein Wahlwerbespot der Republikaner.
Mhm.
Was ich schon langsam so ein bisschen sage, so, uff, schwierig. Also
ich muss auch sagen.
Ich bringe die Story über Yellowstone nicht rein. Ich glaube, die wurde schon längst lange erzählt und Benny hat sie schon reingebracht. Deswegen komme ich auf die Thematik gar nicht rein. Ich sag nur, was ich in der Serie empfinde. Am Anfang fand ich sie gut und spannend. Ich habe auch mal erzählt, von wegen, ich habe sie am Anfang alleine geguckt. Lea kam ab und zu ins Zimmer rein und gesehen, oh, was guckst du? Nein, das hat dich nicht zu interessieren oder wird dich nicht interessieren. Und auf einmal hat sie es von vorne angefangen zu gucken und wir haben es dann in der Mitte dann getroffen. Ich habe extra gewartet auf sie. Und am Anfang haben die Staffeln echt Spaß gemacht, aber jetzt so die letzte Staffel, denke ich mir so, was passiert da noch weiter? Es ist irgendwie sehr, sehr doch amerikanisch, wo ich ja denke, das wurde doch davor so ein bisschen kritisiert und jetzt ist es so,
alles ist... Ich finde auch,
geil,
die 5. Staffel, diese 5-1 nenne ich sie jetzt mal so, wie so viele große Staffeln, ja. Serien, das sie gerne machen, dass die letzte Staffel dann zwei Teilen. Klar, ich meine, hier ist es natürlich auch wegen dem Twist, wegen Tyler Sheridan und Kevin Costner. Aber ich finde auch, dass diese erste Hälfte der 5. Staffel, die ist krass so. Jede Folge hat irgendwie so eine Montage, irgendwie wie sie da schön in die Sonne gucken bei irgendeinem Country-Musik oder sonst was. Also gerade die 5. Staffel hat das so krass übertrieben, ein bisschen damit, muss ich sagen. Und man muss auch sagen, finde ich nämlich auch, im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln, bringt die 5. Staffel, also 5-1 nenne ich sie jetzt mal, weil es ja die erste Hälfte der 5. Staffel ist, bringt die Story irgendwie nicht wirklich voran. Du hast immer sehr viel Lokalkolorit und immer mal so ein, zwei Szenen pro Folge, die dann ein bisschen die Story voranbringen. Und ja, das, da bist du dann noch nicht. Klar, die 8. Folge da natürlich, die endet dann so, dass du weißt, worauf es in den letzten Folgen hinausläuft. Ungefähr, also was da das Hauptthema sein wird.
Ich kann es mir schon denken, jetzt schon.
Ja, es ist ja eigentlich das Thema, was sich seit Folge 1 der ganzen Serie durchzieht.
Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach finde.
Ja.
Also das ist so, ich bin dann so altertümlich, ich will dann so, das hat ja in den ersten Staffeln funktioniert mit den Gegenspielern, mit den Kontrahenten, wunderbar. Besonders die zwei Brüder waren heftig. Aber jetzt, und diese Sache auch sagen, mit dem Ausritt, wo sie gesagt haben, oh, jetzt ist dieses Brandzeichen fest, wir spielen jetzt mal richtig Cowboys. Und ich denke mir so, selbst Beth kommt damit und sie überlebt es, sondern es ist total easy peasy, ein bisschen reiten, ein bisschen Rinder einfangen und wieder zurückbringen. Selbst da ist nichts passiert. Und ich muss sagen, Beth ist auch, finde ich, langsam echt übertrieben und geht mir echt hart auf die Eier, die Alte. Am Anfang fand ich die cool, hast du es von mir gehört, aber irgendwann denke ich mir so, es ist over the top.
Also ich mochte ja Beth am Anfang gar nicht, irgendwann habe ich sie dann doch schätzen gelernt, am Ende sogar, sie ist leider auch so mit mein liebster Charakter geworden. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich da, so am Anfang dachte ich so, oh, fünfte Staffel, ich habe Lust drauf, ich hab's, also ihr, wenn ihr das jetzt hier hört, ist dieses Angebot vorbei, bis zum 1. April gab's ja noch so Paramount Plus so zum halben Preis, da habe ich mir das jetzt auch geholt und habe mir dann jetzt auch die fünfte Staffel angeguckt. Ja, und deswegen, ich war da irgendwie noch so voll hyped, so, oh cool, ich habe die erste Hälfte der fünften Staffel noch nicht gesehen, ich freue mich da drauf, hab, und dann, ja, und ich muss auch sagen, also am Anfang, so die ersten ein, zwei Folgen, dachte ich so, okay, mal gucken, wo die Staffel jetzt noch hingeht und so. Da hatte ich das noch nicht so, dieses, dass ich so übertrieben gefunden habe, diesem langweiligen, mit diesem langsamen und so. Aber jetzt dann auch so in den Folgen dann so halt 3 bis 8. Wobei 8 nehme ich ein bisschen raus, weil natürlich dann so gesehen als große Cliffhanger-Folge passiert dann natürlich in einiges. Aber ich muss auch sagen, ja, also der ganz große Zauber der ersten 1, 2, vielleicht noch Staffel 3 ist auch schon vorbei bei mir. Aber ich werde es jetzt zu Ende gucken auf jeden Fall, weil ich finde es halt trotzdem cool mit der ganzen Sache da. Und so. Und auch wenn meine Lieblingsfigur ja gar nicht mehr vorkommt, vielleicht noch für 1, 2 Minuten in der fünften Staffel. Jimmy! Okay, Alex guckt uns an, der versteht eh nichts. Meinetwegen können wir auch
einfach weitermachen. Ich höre die ganze Zeit nur, ich habe eine Schlange im Schuh. Also, Cowboys hier, yeah.
Naja, Montana ist, naja, lass mir das. Ich muss sagen, guckst du die Spin-Offs, Ben? Ich werde sie mir reinziehen.
Ich habe sie bisher noch nicht gesehen, aber vielleicht. Spin-Offs? Also, es gibt 2 Spin-Off-Serien.
Wie kann man denn so eine.
Sprich, ey, aber Alex, diese Spin-Off-Serien sind besetzt mit Harrison Ford. Da spielen halt auch die großen Schauspieler mit.
Ne? Yeah, und die stehen da, ja, das weiß ich nicht. Cowboys hat mich noch nie gefangen.
Also man muss ja sagen, hey, Yellowstone spielt ja in der Jetztzeit. Na klar, es geht halt um Cowboys in der Jetztzeit. Ne? Die Spin-Off-Serien sind leider wirklich in der Vergangenheit. Außerdem, was hast du gegen Western? Western ist für mich das beste Genre. Und das meine ich komplett ironiebefreit. Mein Lieblingsfilmgenre ist Western.
Punkt. Also ganz, ganz ehrlich, wir müssen jetzt nicht irgendein Genre gegenüber Alex verteidigen, der am liebsten in einer Ork-Welt lebt und wahrscheinlich das Spiel, was ich mir kaufen soll, angeblich, ist wahrscheinlich auch was mit Elfen, König und...
Nee, das ist eher Starship Troopers.
Das ist viel Starship Troopers.
Und Warhammer. So, okay. Jetzt haben wir es gut. Nächstes Thema.
Ja, ich glaube auch, wir sollten einfach mal weitermachen im Thema. Und bevor wir zum Hauptthema kommen, so, und wir hatten jetzt in unserer 3-Konstellation vorher eine Diskussion, was machen wir jetzt? Machen wir einen Angefixt? Machen wir eine Frage der Woche? Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, wir machen jetzt beides und deswegen machen wir beides. Aber ihr könnt sagen, bis wir anfangen.
Also eine wirkliche Diskussion ist es nicht. Unsere WhatsApp-Gruppe ist einfach tot wie jede einzelne WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, nur so WhatsApp-Gruppen mit Ü50ern funktionieren, wo sie sich gegenseitig jetzt Anfang April gegenseitig Bilder von Blumen schicken und sowas dann, ne? Aber sonst
Ostereier. Und ein paar Skrotum-Witze.
Ansonsten ist unsere WhatsApp-Gruppe genauso tot wie jede andere WhatsApp-Gruppe. Und es ist nicht schlecht. Gut.
Ich wollte sagen, ich mag es, wenn ich nicht ständig auf irgendwas antworten muss. Also kann ich damit leben.
Gut. Und wenn wir in der Gruppe von dir angeschrien, dass wir irgendwelche Sachen machen müssen. Gut.
Angefixt.
Fange ich einfach an mit angeteasert. Ich habe euch ja den Trailer geschickt und der Trailer ist jetzt schon im... ich bin
heiß drauf. Über welchen reden wir zuerst?
Alien Romulus.
Okay.
Alien Romulus, ich finde diesen Trailer einfach nur herrlich. Der Film macht Bock. Das Einzige, was man rausfinden konnte, ist, dass diese Geschichte zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt. Und so erweckt es auch der Eindruck, der Film ist düster. Man sieht eine Art, natürlich ist sie es nicht, aber hat starke Vibes an Ripley und ich habe Bock auf den Film. Man hat so gut wie nichts gesehen, aber muy bien, ich habe Bock drauf.
Da hätte ich gleich eine Frage zu. Also ich habe den Trailer gesehen. Es gab ja so lange Fake-Trailer und da habe ich das gar nicht mitgekriegt, dass jetzt wirklich ein richtiger Trailer mal raus ist. Dann habe ich den gesehen und storymäßig, was ist bekannt, ist
nichts, null.
Ja, also, aber Teil 2. Also ich glaube, so was ich so gesehen habe, könnte hier Alien Isolation, ist das Ripleys Tochter?
Möglich auf jeden Fall. Da habe ich auch gedacht. Ja. Ich muss dazu sagen, das habe ich auch schon mal in einer Gruppe gesehen, ich bin ganz ehrlich, ich glaube die letzten 3 Filme aus dem Alien-Franchise, Alien vs. Predator haben wir rausgenommen, die zählen nicht. Also Alien Wiedergeburt, Prometheus und Alien Covenant, ich fand alle 3 nicht gut. Und deswegen hatte ich eigentlich dem ganzen Franchise eigentlich schon richtig abgeschworen. Vor allem nach Covenant. Ich muss aber auch sagen, dass mir der Trailer fand ich durchaus gut aussehend. Mhm. Ich bin immer noch sehr skeptisch, einfach weil es sich um das Franchise handelt. Ich bin allerdings auch etwas positiv gestimmt wegen dem Regisseur, Peter Alvarez, der auch Don't Breathe gemacht hat. Oder Don't das Evil Death Remake von 2012. Das sind 2 gute Horrorfilme gewesen. Deswegen, also ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich bin immer noch sehr skeptisch wegen der Alien-Geschichte der letzten Filme. Aber der Trailer an sich sieht gut aus. Muss ich sagen, beim nächsten Trailer, über den wir ja gleich reden, da sehe ich das ein bisschen anders.
Mhm. Ja, ich bin auch gespannt bei den Romulus. Vielleicht nehmen sie ja ein bisschen Storytelling von Isolation auf. Das war ziemlich geil.
Ja, das war wahrscheinlich das beste Alien-Spiel, was es jemals gab.
Ja, Alien vs. Predator war schon geil.
Ja, okay, die Spiele waren besser als die Filme. Das ist durchaus wahr.
Das Spiel war schon richtig gut. Das Spiel hat sich wirklich angefühlt wie ein Film. Man hat da wirklich so ein bisschen, wie man die ersten Mal die Alien-Filme geguckt hat, gefühlt und man dachte sich so, scheiße, bin ich jetzt hier drinne und das Alien ist hinter mir und ich komme nie wieder aus diesem verfickten Spind raus. Ist auch keine schlechte Idee, einfach da drin
zu bleiben. Ja, ohne Scheiß, ich habe mich selten so oft in Spinden versteckt.
Fuck, Mann, Spiel. Alter, ey.
Gut. Ich hab's auch noch da und hab die VR-Brille da, aber irgendwie weiß ich nicht.
Ja, das Gute ist, du hast doch eh nie eine Hose an.
Ja, stimmt, da muss ich nicht so viel wechseln, wenn ich mir einpickle.
Ja, genau. Einfach einkacken, gut ist. Oh, wir brauchen neuen Teppich. Ja, der zweite Teil, der zweite Angeteaser, den wir jetzt hier reinbringen, ist Mad Max.
Furiosa. Ich weiß nicht, hattest du das gesagt oder kam das hier einfach internetmäßig
nicht? Nee, ich habe nur Mad Max gesagt.
Achso, ja, es war Mad Max Furiosa. Okay.
Die Vorgeschichte von, die Vorgeschichte von Mad Max Fury Road. Wir haben uns ja schon mal kurz unterhalten über den ersten Trailer, der hat mir überhaupt nicht zugesagt, weil es alles sehr CGI-lastig war. Sehr, sehr dolle, was mich stark gewundert hat. Und hast du ja noch gesagt, Ben, warte mal ab. Vielleicht bringt das der Trailer das falsch rüber, weil die eigentlich dafür bekannt sind, es wirklich echt darzustellen, dass es vielleicht doch so wird wie Fury Road.
Ja, genau. Ich glaube, das lag halt mehr so an der Farbgebung oder so, dass das so gewirkt hat beim ersten Trailer.
Und es hat mir wahnsinnig viel Hoffnung gemacht. Und was mir noch Hoffnung macht, ich finde, der zweite Trailer sieht um Längen besser aus als der erste. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, es einen wahnsinnigen Unterschied.
Also der erste Trailer, den fand ich auch nicht so gut, genauso wie ihr. Und ich muss sagen, der zweite Trailer, den fand ich noch schlimmer.
Ja, ich muss leider auch sagen, von den Szenen, optisch sah der besser aus, aber ich fand ich weiß nicht, so von dem Inhalt hat er mich überhaupt nicht abgeholt, genau, der zweite
so
Trailer.
Gezwungen. Es sieht so aus, als würden die jetzt unbedingt da noch eine große Background-Story einbauen wollen. Unbedingt hat die noch eine Riesen-Story dahinter und das ist noch passiert und das ist noch passiert und das bringen wir so in Verbindung. Und das
Entschuldigung.
Und ich meine, uns ist ja allen klar, dass am Ende jetzt diesen Films es wahrscheinlich darauf hinausläuft, warum er dann in Fury Road hier diese ganzen Schläuche an seinem Dings hat und sowas. Darauf wird es ja wahrscheinlich dann hinauslaufen.
Also ganz ehrlich, der Film soll einfach nur unterhalten und welche große Story hatte Mad Max Fury Road?
Ja, das hatten wir in der letzten Folge gar keine. Der größte U-Turn der Filmgeschichte.
Ja, aber es wirkt dadurch, dass er keine Story hatte, hatte der so einen Lauf. Das ist einfach gelaufen. Und jetzt hast du, ja, okay, das müssen wir in Zusammenhang bringen, sonst stimmt es nicht mehr mit dem. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, bei so einem inhaltlosen Film, der Spaß macht, ein Prequel. Das ist total beschissen. Da will doch keiner wissen, wie es vorher war.
Ich muss aber dazu sagen, der Film hat bei mir immer noch den Benefit of the Doubt, auch wenn ich den Trailer nicht so gut fand. Bei mir ist nämlich so, damals bei Fury Road dachte ich auch nicht, dass das was wird. Und es war halt mega geil. Also deswegen, diesen Vertrauensvorschuss, den hat der neue Film bei mir auch. Ich glaube halt auch nicht, dass es was wird. Vielleicht wird es ja was wieder.
Und außerdem bei den Trailern muss man sich eh immer im Gedächtnis behalten. Die werden von irgendwelchen anderen Firmen zusammengeschustert und storymäßig kann er entweder Trailer auf einmal alles erzählen und willst es gar nicht wissen, oder er wird so komisch dahingeschnitten, dass er überhaupt keinen Sinn ergibt und im Film ganz anders, dass der Film ganz anders ist. Also da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Ich habe nur darauf geachtet, wie sehen die Bilder aus, wie sehen die Actionsequenzen, das alles. Was passiert vielleicht da noch im Hintergrund? Und storymäßig, fuck off, entweder ist die Story gut oder sie ist scheiße, Hauptsache sie fahren in der Wüste rum und es gibt Action. Einfach ja, dort Gehirn ausschalten.
Genau das, was du erzählst von den Trailern, kann auch ganz leicht mit dem Film passieren. Ich meine, wie viele Director's Cuts gibt's, wo sie mal sagen, oh, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Und, nee. Also das ist jetzt nichts. Also Alien hat mich mehr oder weniger begeistert oder angefixt.
Bei mir waren es beide, die mich angefixt haben und ich jetzt beide Filme Bock habe.
Ich bin bei beiden skeptisch, aber angucken werde ich sie mir wahrscheinlich trotzdem. Im Gegensatz zu einem, jetzt bringe ich nochmal ganz schnell hier einen dritten Teil rein. Dritten angefixt rein, dann hatte ich dir Dennis geschickt, ich glaube, du hast ihn nicht mehr angeguckt. Der Bad Boys 4 Trailer sieht so unfassbar scheiße aus. Ich habe witzigerweise heute nochmal Teil 1 durchlaufen lassen, das ist einfach für die 90er Jahre immer noch ein geiles Actionfest. Einfach, der macht Spaß, der ist, klar ist der Michael Bay-mäßig strunzdumm, aber der erste macht immer noch Spaß. 2 war schon nichts mehr, 3 war auch schon eigentlich nichts mehr und der Trailer zum 4. sieht einfach nur noch wie absolute Resterampe aus und den werde ich mir nicht angucken.
Ich habe mir den Trailer wirklich nicht angeschaut, Benny, und ich glaube, du bist mir aber nicht sauer oder sowas. Nein,
absolut nicht.
Hätte mich auch gewundert.
Achso, und dann anderes Thema. Wir hatten es auch noch geschrieben in unserer Gruppe. Wir machen jetzt einfach nochmal wir nennen sie jetzt einfach Frage der Woche. Ich habe dieses vorläufige Name Frage der Woche. Lassen wir jetzt weg. Das ist jetzt einfach die Frage der Woche. Ich bin auch so voll, mir jetzt was anderes einfallen. Oder wir nennen sie einfach nur noch die Frage. So, die Frage. Die Frage in dieser Folge hat Dennis gestellt. Der hat nämlich in unserer Gruppe gefragt, welches Filmklischee nervt euch? Teil 1. Ich meine, es macht schon Sinn, dass du es Teil 1 nennst, weil es gibt vieles. Ich weiß nicht, wer will anfangen? Ich kann aber auch anfangen, wenn ihr das möchtet. Ja, dann Alex lass mal Alex. Sich. Der meldet sich wie damals in der Schule.
Der Klassenstreber.
In der Schule hat das nie gemacht.
Ja. Doch, hat er, aber ist meistens mal schiefgelaufen. Alex!
Also. Dann kommen wir mal auf mein Steckenpferd zurück. Monster, Horror und Zombies. Was nervt mich am meisten? Am meisten nervt es mich in irgendwelchen Horrorfilmen, wo ein Monster ist, ein Killer ist oder sonst wie ist, wenn ich da mitfiebere, mit drin hänge und mir echt denke, okay, ihr habt ihn erwischt, ich gucke auf die Zeit vom Film, da kommt jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde, der ist bestimmt nicht tot. Und warum zum Teufel, wenn der am Boden liegt und das Monster irgendwo rumliegt, warum geht man da nicht auf Nummer sicher, bevor man sich, ich weiß nicht, den Sekt aufmacht oder so? Ich würde nochmal hingehen und den Kopf abtrennen oder so, hundertprozentig sicher gehen. Noch das ganze Magazin raufhauen, das macht mich jedes Mal regelmäßig fertig. Wenn die dann da stehen, sich umdrehen, sich in den Armen liegen und im Hintergrund siehst du das Vieh wieder aufstehen oder verschwinden oder so. Das macht mich fertig und das ist in jedem fucking Film. Und das hat nur eine Bedeutung, wenn es am Ende ist, wollen die unbedingt noch einen zweiten Teil haben. Da wollen die unbedingt noch einen Nachfolger machen.
Oder ein Prequel.
Oder die wollen ganz besonders kreativ sein, dass das Vieh die angreift und dann gibt's ein blenden sie aus und dann kommen die Credits oder so ein Scheiß. Dann sitzt du davor und denkst, wer wird's mich komplett verarschen. Also,
nee. Ja, da muss ich sagen, da hast du dir auf jeden Fall was ausgesucht, was absolut wahr ist.
Das macht mich komplett fertig.
Was ich süß finde von dir, dass du dann immer noch, also wurde so viele, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute so viele Horrorfilme gucken, dass sie immer noch dahinter hängen oder auf ihrem Sessel, Couch, Sessel, Hocker sitzen und so mitfiebernd sind und nicht total abgeklärt sind. Und wie du es gerade reinbringst, dass du sagst, dass du da guckst und dir sagst, töte doch das Monster, Mörder, die Killerin, whatever was. Ich finde das sympathisch. Ich finde das echt süß von dir irgendwie sogar.
Gutes Beispiel, Jeepers Creepers 2.
Jeepers Creepers.
Am Ende, wo der Vater da von dem Jungen, den echt, der macht den fertig, aber das Vieh, den lebt dann glaube ich immer noch am Ende, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, aber der macht den echt, der zersiebelt den richtig. Der hat es wenigstens versucht. Der haut den so oft das Ding noch in die Fresse und überall rein.
Das war ja auch ein guter Film. Aber es gab Teil 2, weil man gesehen hat, dass das Jeepers Creeper noch nicht fertig war und dann kam der Schulbus.
Das war Teil 2. Das war Teil 2.
Ja, im zweiten Teil kam dann der Schulbus, meine ich ja.
Genau, der Fahrer,
der war im ersten, der erste Teil, da war das Viecher noch nicht fertig in seiner Gestalt. Und dann kam ja der Schulbus, wo dann die nächsten Leichen
teilen. Genau, und im zweiten Teil hat er ihn komplett fertig gemacht. Ich glaube, es gab keinen
dritten. Ach so.
Da bin ich mir nicht mehr sicher. Im zweiten Teil kam dann der Vater und hat ihn dann noch, also wirklich, da gibt es so mal ein paar Kurzvideos. Guck TikTok an. Da gibt es ein paar gute Videos davon.
Aber ich glaube, es gibt sogar, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen dritten.
Weiß ich.
Und der ist es.
Kam doch letztens erst wieder vor.
Ja,
und einem Jahr oder zwei Jahren kam wieder ein Jeepers Creepers Film.
Das ist der vierte.
Reborn. Genau, der kam vor ein oder zwei Jahren, oder?
Bin ich dabei. Genau, und Jeepers Creepers 3, den habe ich, glaube ich, gesehen. Und ich glaube, der war ziemlich wie Teil 1 oder so. Einer war wie Teil 1 auf jeden Fall wieder. So ein bisschen, das ist wieder so ein Geschwister.
Ja, warte, aber Jeepers Creepers 3 spielt zwischen 1 und 2. Und Jeepers Creepers Reborn, das klingt schon mal.
Jeepers Creepers 3 spielt zwischen 1 und 2?
Ja, also stand hier jedenfalls gerade.
Ist Teil 2 nicht total anschließend an Teil 1?
US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2017, dessen Handlung zwischen Jeepers Creepers 2001 und Jeepers Creepers 2 2003
spielt. Boah Gott, der Rechnerfilm ist ein bisschen eine
Fashion. Also wäre das sogar ziemlich gut. Weil da hat er ihn komplett zersiebelt. Ich glaube, das Vieh war am Ende tot, aber das muss ich noch machen. Ich forsche noch mal nach zur nächsten Folge.
Dafür, dass ich sage, dass ich den Film richtig gut finde, weiß ich. Ja, gut, es ist ja auch schon alt. Man kann sich nicht alles in Erinnerung ja, haben. Ne?
Naja. Komm mal zu euren Sachen.
Ich habe mich ja auf die, ich habe zwar die Frage gestellt, aber ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet, weil ich dachte, wir machen einfach eine Teaser-Geschichte. Wie gesagt, so viel zu Thema unserer einzigartigen WhatsApp-Gruppe. Was mich nervt an Filmen ist, nehmen wir mal diese ganzen The Heist-Movies raus, weil da sind, glaube ich, dieses Ding ein Gang und Gäbe, besonders bei den Ocean-Teilen. Und zwar meine ich, wenn du einen Film guckst oder eine Serie und du bist der Beobachter, weil du die Serie guckst, und du wirst auf einmal überrascht, weil der Protagonist oder die Protagonistin etwas macht, was du selber nicht gesehen hast. Damit meine ich sowas wie die Absprache mit dem Feind und auf einmal sind die verbrüdert und die gehen auf den dritten Feind aus. Also eine Sequenz, die wichtig ist, die du aber selber nicht gesehen hast, weil sie nicht gezeigt wurde. Und dann in einem großen Aha-Moment ist, ah, Überraschung, die sind überhaupt nicht Feinde, die haben sich verbrüdert und jetzt gehen sie auf den dritten Feind los. Als Beispiel. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Im Endeffekt wird einfach nur dadurch, dass eine Szene einfach nicht gezeigt wird, wird so ein Moment geschaffen, den es, wenn du die Szene normal zeigst, den es gar nicht gibt.
Ja, so einen richtig hingekünstlerischen Twist erzeugt so. Was total billig ist, weil die haben dann gesagt, okay, dann machen wir so ein großes Mindfuck, so was? Und im Endeffekt wurde es nur erzeugt, weil uns die Szene nicht gezeigt wurde. Und das finde ich totaler Fake, weil du bist doch ein Beobachter, du willst doch eigentlich alles sehen. Du guckst doch die Serie, den Film. Du bist doch der in der vierten Wand steht und draufschaut. Warum sollte man auf einmal etwas nicht sehen dürfen?
Okay, aber ich sehe das ein bisschen so auch, ich verstehe, was du meinst, aber im Endeffekt kannst du es auch sehen, ein bisschen als Vorform von einem unzuverlässigen Erzähler. Weil also die werden halt ist, absichtlich Informationen enthalten.
Die Frage ist eher, findest du es nervig, weil wenn es schlecht gemacht ist, wie zum Beispiel nur durch eine Szene rausgenommen, oder findest du allgemein dieses Mindfuck versuchen zu erzeugen, wie bei Oceans 11, da war es ja vielleicht noch originell.
Na, bei Ocean's 11 war es einfach nur billig gemacht, finde ich. Und da nervt mich das, dieses Ocean 11-Style-mäßige. Das, was du sagst, Benny, bei einem unzuverlässigen Erzähler ist, da meinst du ja schon die ganze Handlung, da ist der ganze Film spielt damit. Da weißt du schon, okay, was stimmt hier nicht? Oder sind wir überhaupt gradförmig in der Zeit, was gerade erzählt wird? Das wird ja auch öfters bei unzuverlässigen Erzählern, Erzählformen gespielt, von wegen auf einmal ist die Zeit nicht richtig. Und das kannst du ja aber anhand, wenn du vernünftig den Film dann oder die Serie dann anschaust, schon erkennen, dass irgendwas nicht stimmt. Was ich meine, ist wirklich, 0815 Film wird gezeigt, ohne dass er großartig in die Tiefe geht und es wird einfach einen Moment rausgenommen, damit sie am Ende einen Twist haben oder einen Mindfuck-Moment. Das meine ich.
Ich weiß genau, ja, wie soll ich sagen, ich wusste ja schon, was du meinst.
Das habe ich gemerkt bei Sons of Anarchy. Ne? Da finde ich das immer ganz komisch, dass auf einmal sich die Rocker-Gang mit der Gang dann verbrüdert hat, dann schießen sie auf die, was weiß ich, die Aryan Brotherhood und dann wird gesagt, ja gut, dass wir uns vorher nochmal abgesprochen haben nach dem Motto, da denkt man sich so, oh, ist das billig, Alter. Und deswegen fand ich die Serie am Ende auch richtig scheiße, weil die es ständig gemacht hat. Und das heißt auch in Film ganz oft so.
In Film hast du es wirklich häufig, das stimmt. Aber wie du schon meinst, das haben vor allem sehr viele Heist-Filme.
Also du meinst quasi diese Rick und Morty-Folge.
Ja, die bringt es doch komplett auf den...
Ja, das stimmt, also das passt. Die Rick und Morty-Folge passt da sehr gut, ja.
Die lassen ja alles dabei raus, wie sehr sie es hassen, Alter. Genau, aber bei der Folge wird es halt so erklärt, wie ich es halt, also sehr, sehr übertrieben erzählt, wie ich das meine. Ja, das im Groben. Benny,
wie ist es bei dir? Bei mir ist eine Filmtrope, die immer mal wieder vorkommt, die mich nervt. Die ich wirklich einfach auch nicht mehr sehen will. Also wirklich gar nicht mehr. Die kommt in Filmen häufiger vor, die kommt aber auch häufiger in Serien vor, tatsächlich. Und zwar ist das, wenn du einen Protagonisten oder eine Protagonistin hast, die irgendwie von einer, ich nenne es jetzt mal irgendwie, ja, so ausführende Gewalt ist, sagen wir mal, gehört zu einer Polizei an, gehört irgendeiner geheimen Organisation an, gehört irgendwie sowas in diese Richtung an. Oder meinetwegen sogar gehört einer Gangsterbande an, kannst du auch in dem Fall nehmen. Und dann plötzlich passiert irgendwas und dem werden irgendwelche Sachen da, irgendwie wird er falsch beschuldigt und dann ist seine ganze eigene Organisation hinter ihm her und keiner glaubt ihm und er muss dann seinen eigenen Namen reinwaschen und dann auch noch den Bösen finden. Ey, das kann ich nicht mehr sehen. Ey, sorry. Und das will ich auch nicht mehr sehen. Und da tue ich dann sogar das, was Dennis auch gerne mal denkst, dass ich es nicht tue. Dann mache ich tatsächlich auch mal Sachen aus. Oder ich skippe sie einfach. Ich skippe einfach weiter vorwärts, weil ich das einfach nicht sehen will. Es nervt mich einfach so unfassbar hart. Und ich weiß nicht, habt ihr die Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch gesehen?
Oh ja.
Genau. Viele finden ja, dass der Reichenbach-Fall, der wahrscheinlich eine der besten Folgen von Sherlock ist. Ganz ehrlich, klar, das Ende ist super mit oben auf dem Dach und sowas. Ich habe die Folge nie ganz gesehen, weil ich den Mittelpart immer komplett skippe, weil ich es hasse, wenn dann die Polizei auf ihn Jagd macht. Das ist so unfassbar dumm. Ich weiß, viele lieben die Folge Reichenbach-Fall und ich kann es auch verstehen, weil es ikonisch ist mit dem Dach, mit dem Sprung und allem blablabla. Ich habe die Folge nie ganz gesehen, weil ich den ganzen Mittelpart skippe. Es nervt mich so sehr, diese Trope. Und ey, ich liebe die Serie auch.
Ich weiß, was du meinst. Jahrelang Kollegen und dann kommt irgendwas raus von wegen...
Genau, das ist schlimm. Bei Serien ist es nämlich noch schlimmer. Wenn es irgendwie 3 Staffeln, weißt du, beste Kollege und dann plötzlich, oh nein, der ist es, wir müssen jetzt Jagd auf ihn machen, wo ich denke, ey Leute, bitte.
Das kann aber auch gut gemacht werden, wie bei Blacklist zum Beispiel. Da ist es ja eher dieses, es wissen halt nicht alle und sowas, ne?
Ich habe die Serie nicht gesehen.
Also es nervt mich einfach. Es nervt mich einfach, wenn ich dann... Diese Dynamik, dann das, ich weiß auch nicht warum, das triggert mich wirklich hart und ihr wisst, ich breche eigentlich selten Filme auf und sowas. Und bei dieser Trope mache ich es wirklich teilweise, weil ich es einfach nicht sehen will. Es nervt mich.
Gibt es solche Filme noch?
Ja.
Also das Genre ist auch so ein ziemlich ausgelöscht. Die letzten Hypes kamen so 2010er rum.
Ja, kann sein. Aber es gibt alles kommt wieder, glaub mir.
Ja. Alles kommt wieder.
Alles kommt wieder, genauso wie einzelne Tage. Aber nur, wenn wir uns die Filme wieder angucken. Denn wir reden heute im Hauptthema. Der Themenvorschlag Kampf und Dennis, und wie wir am Anfang schon gehört haben, war einer unserer drei nicht so glücklich mit dem Thema, aber er macht jetzt trotzdem mit, das finde ich ganz nett.
Es kann keine Und wir reden heute über Filme,
die an einem Tag oder an einer Nacht spielen, also relativ. Und auf dem ersten Gedanken denkt man so, oh, was gibt's denn da so alles? Aber wenn man drüber nachdenkt, es gibt so viele Filme, wo es einfach nur einen gewissen Zeitraum betrifft und sonst was. Und darüber reden wir heute. Wir haben jeder 2 Filme mitgebracht, glaube ich. Und ich würde sagen, kann ja der anfangen, der am wenigsten Lust auf das Thema hat.
Oh ja, bitte.
Was?
Ja. Ja, dann cool. Geil, ich freue mich.
Ich will jetzt mal, jetzt wo wir mit dem Hauptthema anfangen, ich bin jetzt das Flensburger, was angeblich nicht geploppt hat, in Köln angekommen. Kölsch.
Also das Beste an dieser Folge ist, dass es schon das zweite Mal ist, dass ich mir was geben muss, was ich jetzt nicht so geil finde. Das heißt, Dennis darf die nächste Folge leihen wollen.
Das Thema ist vollkommen allgemein, Digga.
Ja, das stimmt, da kannst du so viel reinnehmen.
Genau, freu dich schon mal mit deinem Essay über Herr der Ringe 2. Also, ist egal. Legen wir mal los. Also, ich habe Filme, 2 Filme dabei. Aber das Problem an diesen Thema ist für mich gewesen, nicht, dass ich keine Filme dafür gefunden hätte, sondern dass ich die Filme gerne woanders eingebaut hätte. Ich habe zum Beispiel einen Episodenfilm, den würde ich zuerst gerne vorstellen. Das ist 11:14. Und zwar PM.
Was,
den Film.
Was ist das in europäischer Zeit? Ganz schnell.
21:14.
Hotel, ne?
Das
ist jedes Mal.
Hä? Das raff ich gerade nicht.
Wieder seine Englischkünste. Naja, gehen wir weiter.
Die Zeit verpackt mir nur eine Stunde lang.
Diesen Film, den habe ich, glaube ich, mit Benny das erste Mal
gesehen. Ich hatte ihn damals auf DVD.
Genau. Wegen.
Mit Patrick Swayze ist der, ne?
Ja, mit Swayze.
Hilary Swank.
Also, ich muss sagen, ich war damals schon begeistert. Ich habe den jetzt, glaube ich, 1-2 Mal seitdem noch mal gesehen. Was nicht besonders viel ist in 15 Jahren. Oder so?
Vor allen Dingen, weil der ist relativ, ich weiß, ich habe ihn damals, als ich ihn auf DVD hatte, relativ häufig gesehen, sogar in meiner Anfangszeit, weil der ist auch super kurz, ne? Der geht ja irgendwie nur.
Der geht nicht lang, ne?
Hier steht 86 Minuten, ja, dann, so lang ist der nicht. Aber ich glaube, der ist dann natürlich mit Abspannung so noch ein bisschen kürzer.
Und hätte ich es jetzt nicht vorhin nochmal nachgefragt bei den nervigen Filmklischees von Dennis, dann hätte ich gesagt, der würde diesen Film ja hassen. Weil er ja sehr viele Sachen erst im Nachhinein aufklärt, die zusammenhängen. Es geht, wie soll ich sagen, grob darum, dass du mehrere Handlungsstränge hast, die alle um 11:14 Uhr zu irgendeinem Ereignis führen. Und am Ende siehst du, dass diese, also die spielen alle in einer Kleinstadt und die hängen alle zusammen. Es ist nie so, wie du am Anfang denkst, wie es ist. Und am Ende klärt sich alles auf, wie das alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Durchaus humoristisch. Ja, durchaus auch mal makaber.
Ja, ich erinnere, ja.
Ja, abgerissene Gliedmaßen.
Oder, ja, abgerissene Steinköpfe, die auf echte Köpfe fallen.
Ja, oder sowas. Oder ein sehr, sehr, sehr treu dover Vater Spacey. Und andere Sachen, die dann auch noch zum Schluss zusammenführen. Ich will gar nicht so viel von der Story verraten, wirklich, weil es ist so komplex, weil das alles so ein bisschen in diesen 86 Minuten so zusammenhängt und man durch das falsche Wort irgendwie ziemlich viel Spaß aus dieser Geschichte rausnehmen kann. Ist einfach nur gut. Die schauspielerische Leistung auch super rübergebracht, finde ich. Da könnte ich an keiner Stelle irgendwie bei irgendjemandem meckern. Es war alles glaubwürdig rübergebracht und es ist grob zusammengefasst. Eigentlich so eine Story von, wie viel Scheiß kann eigentlich an einem Abend passieren und alles zur gleichen Uhrzeit.
Ich muss auch sagen, ich bin immer noch nach wie vor ein großer Fan von dem Film. Also ich finde, der hat einen schönen Wiederguckwert, weil man dann immer wieder nochmal kleine Verbindungen zwischen den einzelnen Stories feststellt, die einem vorher vielleicht gar nicht aufgefallen sind.
Jason Segel spielt mit.
Was?
Jason Segel spielt mit, habe ich gelesen.
Oh, wusste ich jetzt auch nicht mehr. Und es gibt den Film komplett kostenlos auf YouTube. Zu eurer Info. Also falls ihr ihn wirklich gucken wollt, der ist auf jeden Fall leicht zu bekommen.
Schau sie mal an.
Ich wollte gerade schauen, ob er von der Plattform gerade zu sehen ist, aber ja.
Colin Hanks ist es ja auch dabei.
Genau, er spielt ja in der einen Story die Hauptrolle. Also ich muss auch sagen, das ist ein Thriller, das ist ein verschachtelter Thriller, der ist, so steht es hier übrigens auch im Titel bei YouTube, verschachtelter Thriller. Aber das ist, ich mag den auch, der hat einen schönen Stil, der hat, wie gesagt, dadurch, dass ja alles am Abend spielt, ist das immer relativ dunkel gehalten, auch so, wenn es nicht gerade in dem Laden ist, wo Hilary Swank arbeitet oder so. Und ich muss auch sagen, das war ja schon so ein bisschen so das Spätwerk von Patrick Swayze. Der ist ja nicht so viel später gestorben.
Ist das die Szene, wo Hilary, wo, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe eine Sequenz im Kopf, wo jemand Hilary Swank sagt, vorweg, schieß mir in den Arm?
Ja. Hm. Und auf jeden Fall, ich mag sowieso dieses Spätwerk tatsächlich von Swayze, der ja da ungefähr in derselben Zeit auch noch bei Johnny Darko diesen komischen, ich weiß nicht, was der da, Guru oder mäßig da so unterwegs war, gespielt
hat. Ja,
oder?
So ein...
Und deswegen, ich mag gerade noch diese späte Phase, wo er dann schon so wirklich so komischen Scheiß gedreht hat. Und der komische Scheiß war häufiger recht gut, halt wie Donnie Darko und 1114. Und ja, danach ist er leider verstorben. Aber ich bin großer Liebhaber von 1114. Ich glaube, ich habe die DVD nicht mehr, den habe ich damals im großen Schwall alle DVDs, die ich verkaufen konnte, verkauft auch. Und deswegen, aber wenn ich gerade sehe, der ist bei YouTube, also ich glaube, da werfe ich auch nochmal einen Blick rein.
Also heute Abend nach unserer Aufnahme.
Möglich, ja.
Eventuell um 22:45.
Der Typ, der das geführt hat, der hat eigentlich aber auch nichts weiter mehr gemacht, ne?
Und davor. Also ich weiß gar nicht, wer da Regie geführt hat, um ehrlich zu sein.
Ich sehe auch gerade Greg Marx heißt der.
Greg Marx, ja, der hat einen Kurzfilm vorher gemacht und danach die Echelon-Verschwörung.
Ja, das war ein richtig beschissener Film. Ich jetzt verstehe, warum er danach nichts mehr gemacht hat.
Was macht er jetzt wohl? Wie geht's ihm?
Geh mal auf große Spionage. Keine Ahnung.
Dann übernehme ich jetzt. Oder willst du noch was sagen zu deinem Episodenfilm? Vielleicht, oh ja. Alex, vielleicht kann ich dir ein bisschen Druck rausnehmen. Vielleicht werden wir nie eine Episodenfolge machen.
Ich hätte so viele.
Ja, ich habe auch noch ein paar mehr.
Aber ich glaube, Dennis ist nicht so ein Fan von Episodenfilmen.
Nee. Dann machen wir eine Episodenfolge.
Das kommt
das nächste Mal auch wieder ein.
Das kommt aber jetzt überraschend. Ja, weil ich finde Episodenfilme, ja, wie du schon gesagt hast, Alex, das spielt so ein bisschen mit dem, was ich bei Filmen halt so schwach finde. Die machen sich manchmal ein bisschen einfach, finde ich. Die wirken auf den ersten Blick so ein bisschen komplex, wo man sich sagt, oh krass, die bauen jetzt die Story in den ein. Aber ich finde, solche Episodenfilme sind manchmal auch ein bisschen überspitzt. Und so wie es der Film ist, scheint ja auch überspitzt zu sein. Und dann kriegt man schon diese ganzen kleinen Stories übereinander gestapelt. Weißt du? Dass zufällig alle da sind und an dem Zeitpunkt. Und ich finde, auf den ersten Blick wirken die immer halt, ui. Und auf den zweiten Blick denkt man sich immer so, ja, künstlerisch finde ich das jetzt nicht so wertvoll. Es ist unterhaltsam vielleicht, aber nicht große Filme. Sorry für alle Episodenfilm-Fans da draußen, aber ich bin keiner. Und ihr anscheinend seid doch ein bisschen welche, weil ihr gerade ein bisschen schockiert guckt.
Ich bin tatsächlich, es gibt viele Episodenfilme, die ich mag, ja. Ja, aber willst du weitermachen oder soll ich übernehmen?
Dann bin ich, ich mache jetzt gleich weiter. Dann bin ich eher so einer, der vielleicht so vielleicht mit weniger Geschichten, aber dafür, dass die Geschichten ausführlicher erzählt werden. Weil es wird auch manchmal zu viel erzählt und zu viele kleine Storys. Und ist das wirklich alles so ein bisschen so Billo-mäßig. Dann lieber nur drei Geschichten, die dann irgendwann so ein bisschen überschneiden. The Place Beyond the Pine zum Beispiel, sowas in der Art. Gut, was ja auch so ein bisschen episodenmäßig ist, der Film.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
und da ist es intelligent gemacht, künstlerisch prädikatvoll. Ich starte jetzt mal mit meinem ersten Film, The Guilty, von 2018 aber.
Ich wollte gerade sagen, über welchen reden wir? Über dänischen oder über Jake Gyllenhaal?
Ich habe den dänischen gesehen von 2018, den mit Jake Gyllenhaal von 2021 mit Ethan Hawke und Paul Dano habe ich nicht gesehen. Obwohl der Regisseur, das ist ja Antonio Fuqua ist er Franzose?
Anthony Fuqua heißt er, glaube ich, oder nicht?
Ist er Franzose oder was?
Anthony Fuqua, der hat doch Dings
Training gemacht. Day.
Genau.
Wir waren bei Training. Übrigens auch ein Film, den wir hätten heute reinnehmen können.
Stimmt, ja. Das war ja auch schon der Titel.
Die Story zu dem Film oder zu beiden
Filmen. Antoine Fuqua.
Was für ein Landsmann ist er? Hast du das jetzt auch gesehen?
Was?
Was für ein Landsmann ist er?
Franzose.
Klingt französisch, deswegen frage ich ja so nach. Na, ist auch egal. Storymäßig, ich glaube, der amerikanische ist genau derselbe Part oder dieselbe Story. Polizist, der gerade ein Gerichtsverfahren oder eine Anhörung vor sich hat, weil es nicht so ganz klar ist, ob er den Verdächtigen, also er hat einen Verdächtigen erschossen und es ist nicht ganz klar, ob er das aus Notwehr gemacht hat oder ob das vermeidbar gewesen wäre, wird halt zu dieser Zeit, wo es noch nicht ganz klar ist, in die Notrufzentrale hineinversetzt. Und eines Abends, er sitzt da alleine in der Zentrale, kriegt einen Anruf von einer jungen Frau oder von einer Frau, die panikartig ihm erzählt, dass sie gerade von ihrem Ex-Mann entführt wird und gerade verschleppt wird und gerade mal so ungefähr erzählen kann, wo sie gerade ist, auf welcher Autobahn, in welche Richtung sie fahren kann. Und er kann dann anhand dieser Aussagen dann auch beispielmäßig eine Polizeistreife hinschicken, die dann aber ohne Erfolg wieder umkehren muss. Außerdem schafft er anhand der ganzen Informationen ihren Namen herauszufinden, wer ihr Ex-Mann ist. Er kann dadurch dann auch am Festnetz anrufen, erreicht dann ihre kleine Tochter, mit der er dann auch telefoniert, aber die Informationen sind dann, ja, ist halt ein kleines Mädchen, ein unzuverlässiger Erzählerin. Und es ist nicht ganz klar, was da wirklich Phase ist am anderen Ende des Telefons. Es ist auch, da fühle ich mich wie Alex. Vielleicht, wenn wir wieder eine Kammerspielfolge hätten, würde dieser Film ein bisschen passender sein bei einem Kammerspiel, weil dieser Film spielt einfach nur in dieser Zentrale. Vielleicht noch kurz daneben dieser Pausenraum, aber er spielt eigentlich nur in dieser Zentrale. Man sieht die Frau nicht in diesem Auto, in diesem Van, in dem sie angeblich entführt wird. Und somit ist man halt nur gefangen bei diesem Polizisten, der auch nur anhand dieser Telefonate oder auch man sich selber die Story da halt zurechtlegen kann, beziehungsweise selber mutmaßen kann, wo ist die Frau, was passiert gerade mit der Frau und was ist hier eigentlich los? Und das ist halt so ein bisschen die Story. Ich erzähle nicht mehr weiter, was da passiert. Aber was ich krass fand bei diesem Film, ich kenne mich ja in diesem Job nicht aus, und ich fand es so überraschend, weil man sitzt da ein bisschen spannend, oh krass, da wird eine Frau entführt, dann ist das Telefonat zu Ende und der Typ steht da auf, trinkt erstmal einen Kaffee und überlegt da so ein bisschen hin und her, was macht er jetzt, ruft er nochmal da an Und ich dachte so, ey, der ist eigentlich mega gelassen so von Machern, aber anscheinend muss es auch in diesem Job so sein, einfach nur funktionieren. Und ich habe den Film geguckt, weil mir der Film, ich habe davon sehr, sehr positive Kritiken gehört und dass er mega spannend sein sollte. Ist er auch, aber ich war dann, muss ich ehrlich sagen, doch ein wenig enttäuscht. Ich bin da anscheinend mit zu viel Erwartung rangegangen. Es ist ein grundsolider guter Film, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Das,
Witzig,
was
weil ich
gut
habe.
ist, er ist spannend, man will wissen, okay, was ist darin los? Man ist da gefangen, man kann selber nicht in die andere Person reinschauen, in dieses Fahrzeug oder sonst was der Phase ist. Man kann nur diese Telefonate mit anhören und sagen, oh, okay, ich höre da jetzt was raus, es könnte eventuell so und so sein. Ja, aber es ist natürlich auch interessant, ihn immer anzugucken. Ich glaube, das ist der große Punkt, ihn zu sehen, wie er mit seinen Gestikulierungen das alles aufnimmt. Und natürlich, was ich eingangs erwähnt habe, was er da noch auf dem Kerbholz hat, ist nicht unwichtig zu erzählen, weil das noch so nebenbei noch mit ihm in seinem Kopf noch mitläuft. Die amerikanische Version habe ich nicht gesehen. Toller Cast. Ich weiß nicht, was sie draus gemacht haben.
Ich finde es witzig, weil du es so gesagt hast, wegen so, ja, grundsolide, aber ich hast mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Ich habe nur das Remake gesehen und das wäre genau mein Fazit zum Remake gewesen. Ja, der ist halt solide, aber der ist halt letztlich auch nicht so, dass er einen dann so komplett mitreißt oder so. Den kann man sich angucken, der ist schon ganz interessant so inszeniert, wie du immer so von dem, ich rede jetzt über das Remake mit Jake Gyllenhaal, wie der dann halt immer so auf die Sachen reagiert und wie er dann da sitzt. Man sieht ja nicht, was auf der anderen Seite des Telefons passiert. Aber es ist irgendwie vielleicht das letzte Zünglein hat dann am Ende doch noch gefehlt.
Dann haben sie es gut remastered. Dann scheint es genauso sein wie mein dänischer Film. Oder schwedischer. Dänischer Film. Mein dänischer Film. Wir sehen gerade Alex' Gesichtsausdruck. Dadurch, dass da kein Ork entführt wurde, hat er diesen Film nicht gesehen.
Richtig.
Dann mache ich weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr meinen Film gesehen habt, wo es eigentlich vor allen Dingen in amerikanischen Gefilden schon so ein bisschen als Klassiker gilt. Ich sag nur, alright, alright, alright. Der Signature-Spruch, den Matthew McConaughey auch heute, 30 Jahre später, immer noch droppt, wenn er in irgendwelchen Shows sitzt oder selbst als er seinen Oscar gewonnen hat, auf der Oscar-Bühne gedroppt hat, nämlich alright, alright, alright. Und der Film, ja, ist ursprünglich aus dem Film Dazed and Confused. Im Deutschen heißt der ganz, ganz schrecklich Sommer der Ausgeflippten. Glaube ich, irgendwie so heißt der.
Okay.
Ist ein Coming-of-Age-Film von Richard Linklater aus dem Jahr 1993. Der Mann, der später genau das Gegenteil von einem Film an einem einzigen Tag machen sollte, nämlich indem er Boyhood gedreht hat, den er über 12 Jahre gedreht hat. Und hier geht es halt um den letzten Schultag des Jahres 1976 in irgendeinem, ich glaube, Austin, Texas oder irgendwie sowas. Und da geht es halt dann darum, wie die Schüler so am letzten Tag dann aus der Schule rausgehen, wie die abends feiern wollen, was die komische Sachen machen, verschiedene Gruppen von Schülern mit, wie gesagt, Matthew McConaughey relativ jung dabei, ein junger Ben Affleck dabei, eine junge Mila Jovovich dabei, also viele Schauspieler, die dann später auch noch bekannter wurden.
Ben Affleck.
Ja, genau, habe ich ja gesagt.
Achso, Entschuldigung.
Matt Damon.
Nee, der nicht. Witzigerweise, obwohl Ben Affleck den
Nee.
Jungen, Matt Damon ist nicht den Jungen dabei.
Das ist mir nur eingefallen auf das Ben Affleck.
Ja, auf jeden Fall, und der Film folgt dann halt so verschiedenen Highschool-Schülern, so halt so dem so ein Footballstar und dann auch noch so anderen so jungen Nerds und sowas oder auch so jungen Kiffern und sowas. Und Matthew McConaughey spielt da nämlich eigentlich schon so einen Älteren, der aber immer so an diesem Tag im Jahr dann immer da aus seinem immer nach Hause kommt, so von wegen so, um dann irgendwelche jungen Highschool-Mädchen abzuschleppen, obwohl der eigentlich schon viel älter ist.
Das ist ja
Weil
wie
der
der
dann immer
Film
so
Schule.
ein bisschen vielleicht, ja. Und deswegen, und der hat sogar diesen Spruch in dem Film von wegen so, ich lieb Highschool-Mädchen irgendwie so, ich werde älter, aber die bleiben immer im selben Alter. Das ist schon sehr eklig, wie er also diese Rolle schon so spielt, Matthew McConaughey.
Ich glaube, das sagt er bei der Schule auch, glaube ich, dieser Typ, der
Ich
Einzige,
weiß
was
nicht,
drauf
hat
hat.
Schule, hat, ob Schule ein bisschen den Film kopiert, das kann sogar gut sein. Also wie gesagt, Dazed and Confused, glaube ich, gilt vor allen Dingen in Amerika so ein bisschen als Kultfilm. Ich glaube, hier in Deutschland kennen den gar nicht so viele.
Ich kenne ihn nicht.
Ich kenne ihn auch nicht.
Gut, dann kann ich ja ein bisschen schnell, also schneller noch so drüber hinweg. Also wie gesagt, es geht ja darum, was die dann so am letzten Abend so, wo die überall feiern wollen und sowas, wo die vielleicht was einschmeißen, dann treffen sie sich in einer Arcade. Film spielt halt in den 70ern. Ich würde ihn vergleichen, so einfach vom ganzen Tenor des Films, würde ich ihn vergleichen mit einem Film, der ungefähr 10, 15 Jahre später kam, nämlich Superbad. Das ist ja auch so, dass die abends irgendwie in alle Himmelsrichtungen verstreut sind, von Party zu Party, dann irgendwie der eine ist da, der andere ist da, der eine lebt da das, der andere lebt da das. Im Endeffekt kannst du dir Dazed & Confused genauso vorstellen, nur halt in den 70ern, der Film wurde halt 15 Jahre früher gedreht.
Und mit Matthew McConaughey.
Der hervorragend ist in diesem Film. Das ist der Film, warum der überhaupt ein Star wurde, muss man halt auch ganz ehrlich sagen.
Wie Ryan Gosling bei mir nicht so ein Sympathieträger. Aber das ist ja...
Ich meine, der hat halt seine Phase, wo er nur Romcoms gemacht hat, ne? Aber der hat ja dann noch die Phase, wo er eigentlich nur noch geile Rollen gemacht hat. Und, ja, und wie gesagt, also der Film, der hat natürlich auch so diesen krassen so 70er-Jahre-Essenz, ne? Du hast eigentlich in jeder Szene irgendeinen anderen 70er-Jahre-Song, den du so kennst, so aus Popkultur und sonst was. Du hast viele Charaktere, weil, wie gesagt, es werden so verschiedene, Rollen gezeigt. Im Endeffekt macht der Film halt das, was Breakfast Club 10 Jahre vorher gemacht hat. Du siehst auf den ersten Blick so lauter Klischee. Also klar, den Sportler, den Nerd, den Kiffer und sonst was. Und dann im weiteren Verlauf des Films wird aber klar, natürlich haben die aber auch mehr. Sie sind nicht nur diese Klischee-Rollen, die sie auf den ersten Blick spielen. Das ist halt so das Typische. Das haben ja damals viele Filme gemacht.
Das ist nicht nur der Film, der ihn berühmt gemacht hat. Das ist sein erster
Film. Ah, ja, okay. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass er ein Amerikan-Kultfilm ist, macht es ja Sinn. Und wie gesagt, gerade die Musik macht den super. Ey, du hast da wirklich 70er-Jahre-Klassiker nach 70er-Jahre-Klassiker drin. Du hast den Look, dieses ganze Arcade-Look, dieses ganze bunte, diese Rollschuh-Restaurants mit den Autos. Und ja, also wie gesagt, vor allem in Deutschland ist er nicht so bekannt, aber gerade in Amerika, der wird auch so oft bei irgendwelchen Serien, Simpsons und sonst was zitiert. Dieses Alright, 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 das ist halt so da auch im Sprachgebrauch drin, ne? Und deswegen, ich schneide das erstmal jetzt hier ein, einmal das Alright, Alright, Alright aus dem Film. Meinetwegen schneide ich jetzt nochmal das von seiner Oscar-Rede rein.
Alright, alright, alright. To any of us, whatever those things are, whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to, and whoever it is we're chasing, to that I say amen. To that I say alright, alright, alright.
Ich weiß nicht, und ich mochte den Film auch wirklich gerne. Der ist halt schön anzusehen einfach. Der macht Spaß. Der macht einfach Spaß. Das ist ein spaßiger Film.
Diese Coming-of-the-Age-Filme hast du irgendwie... Ich kenne nicht so, dass du öfter solche Filme geguckt hast. Ne?
Ich mag viele. Ich würde nicht sagen, dass ich alle mag. Ich finde, es gibt auch schlechte. Aber es gibt so einige, die mag ich wirklich sehr gerne. Wie zum Beispiel den oder Breakfast Club oder auch Superbad. Und das passt ja auch alles irgendwie so in eine Reihe.
So ein bisschen hast du an denen dein Herz verloren.
Ein bisschen, ja.
Oder muss ich sagen. Oder Almost Famous und dann treffen wir noch
okay, zwei Sachen. Okay, Almost Famous sehe ich jetzt aber nicht so als Coming-of-Age-Geschichte, muss ich sagen. Nee,
ist nicht. Oder, naja, aber dann ist ja noch das zweite Element ist ja, sag ich mal, Musik.
Ja, genau, das passt.
Dann ja, auch Musik, Rockmusik, ist ja dann auch ist ja anscheinend ein bisschen ein Musical anscheinend, wie du ihn erklärt hast oder so, ich weiß es nicht.
Wobei, die Musical ist der Film nicht. Der hat einfach nur sehr viele Lieder drin, so aus den 70er Jahren. Im Hintergrund laufen oder so.
Ah, okay. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen keine Ahnung. spricht für den Film für dich. Ja, aber ich gucke gerade, Entschuldigung, Alex, ich gucke gerade den Film, er sieht wirklich aus wie so ein Film, der wirklich in den 70ern gedreht wird, so.
Ja, deswegen, der Style ist richtig geil bei Dazed & Confused.
Also, sie haben es gut rübergebracht, so.
Jetzt nochmal, wir haben doch auf unserer Docliste Schauspieler, die besser sind als ihr Ruf.
Ja.
Haben wir auch Schauspieler, die schlechter sind als ihr Ruf? Hatten wir die Folge schon?
Nein, wir hatten solche Folgen noch gar nicht.
Dann habe ich eine Idee. Und Matthew McConaughey kommt drauf. Ich habe Filmbiografie geguckt. Ich mag 4 Filme. Das war's.
Was hast du gegen Matthew McConaughey, Alter?
Komischer Typ. Was soll ich sagen? Also der, nicht ich. Ich bin vollkommen normal.
Gut. Dann, wenn du schon an alle was zu meckern hast, dann zeig doch mal, was du als nächstes mit uns vorhast.
Benni, diese Stille lässt du aber drin, oder?
Also ich würde gerne mit euch über einen Film reden, den Benni mag, der das, glaube ich, nicht geguckt hat, möglicherweise. Und ich sehr, sehr, sehr mag.
Der aber auch diskussionswürdig ist, ob er hier ins Thema reinpasst.
Ja, aber es ist ein Tag.
Ja, nur, dass dieser Tag immer wieder von vorne anfängt. So hätte man auch einen täglich grüßt das Murmeltier reinnehmen können.
Ja, das war sogar meine erste Idee, aber... ja, also es ist mal ein Film, wo Frank Grillo nicht von Captain America im Fahrstuhl vermöbelt wird, aber er sehr oft vermöbelt wird. Es ist Boss Level. Das ist ein Film, den habe ich gesehen bei Amazon Prime und denke mir, was ist das für ein Scheiß? Ach, ich habe heute Bock auf Trash, ich gucke ihn mir an. Oder war der gut? Also das hatte ich noch nicht oft, dieses Gefühl. Das hatte ich bei Pacific Rim, das hatte ich bei Battleship und das hatte ich jetzt bei Boss Level.
Also bei den anderen Pacific Rim, okay, Pacific Rim ist gut. Aber eigentlich Battleship, lass mal weg. Allerdings passt auch hier das, was Dennis gerade zu mir gesagt hat, mit, dass ich so einen Softspot für Musikfilme oder für Coming-of-Age-Filme habe. Ich habe auch einen Softspot für Time-Loop-Filme. Und deswegen mag ich Boss-Level.
Der ist aber auch ein guter Time-Loop-Film. Also der ist wirklich super. Zur Grundstory, es ist ja, es ist Roy heißt er, ne? Roy wacht morgens auf.
Ja, genau.
Neben ihm eine fremde Frau, er steht auf und wird erstmal sauber von zwei Leuten umgenietet. Dann, nächste Szene, er wacht auf in seinem Bett mit einer Frau, die zwei Leute kommen rein und er weiß, was er tun muss und so weiter läuft. Das ist so die Grundstory. Es ist ein täglich grüßes Murmeltier mit viel mehr Humor und viel mehr drastischen Szenen. Er findet dann raus, dass so eine Riege Auftragskiller hinter ihm her sind und dass der Tag sich immer und immer wieder wiederholt, er aber der Einzige ist, der sich daran erinnern kann. Und mit diesen Erfahrungen versucht er dann immer wieder, das ein Schnippchen zu schlagen. Zum Beispiel weiß er dann, wie er sich bewegen muss, dass keine Kugel ihn trifft, dass er dann dahin geht, dahin. Aber je nachdem, was er verändert, verändert sich auch die Herangehensweise, wie die Killer auf ihn losgehen. Und das ist schon ziemlich witzig. Und Mel Gibson in einer guten Rolle.
Ich find's aber so geil, dass irgendwie Mel Gibson ist auch ganz groß auf dem Plakat drauf. Ey, ich glaube, der ist, wie lange ist der im Film? 7 Minuten oder so.
Aber darüber haben wir schon mal geredet. Mel Gibson kann keine Hauptrolle mehr spielen. Der ist verbrannt. Aber Nebenrollen, super.
Ja, Michelle Yeoh spielt ja auch mit da, als diese eine krasse Kämpferin drin.
Welche Episode hast du nochmal vorgeschlagen? Schauspieler, die schlechter sind als ihr Ruf?
Mel Gibson
vielleicht.
Boah, ich glaube, Mel Gibson ist mittlerweile schauspielerisch besser als sein Ruf als Mensch.
Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube auch.
Ich glaube,
sein Ruf ist mittlerweile
noch schlechter. Ich glaube, sein Handwerk hat er drauf. Sein
Schauspiel.
Ja, sein Handwerk hat er drauf, aber der Rest, den würde ich jetzt nicht so.
Und er ist ja eigentlich auch ein ganz guter Regisseur. Ich habe letztens erst wieder Apokalypto gesehen und man muss halt einfach sagen, als Regisseur hat er es auch schon drauf gehabt. Also.
Die Leute im Gaza finden ihn auch toll.
Hast du gesehen, Dennis?
Das schneide ich dich raus.
Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, Alter. nee, ich habe den Film nicht gesehen. Boss Level habe ich noch nicht gesehen, nein.
Aber der macht Spaß. Also man muss wirklich sagen, ja, das ist, wie gesagt, man kann diskutieren, ob der überhaupt reinpasst, weil halt der Tag passiert halt immer wieder. Es ist halt so ein Märzantrag, aber es ist ja selber.
Aber ist das an einem Tag?
Aber ich mochte den auch. Ich finde auch, das ist so ein Film. Ich kenne einige, die finden den echt scheiße, aber ich kenne auch einige, die mögen den, weil der macht Spaß. Das ist ein guter Time-Loop-Film. Der hat coole Ideen, der hat wirklich coole Ideen, die man auch aus anderen Zeit-Loop-Filmen noch nicht gesehen hat. Der hat sich da auf jeden Fall noch ein bisschen was einfallen lassen. Der hat diese ganze, ich muss sagen, Frank Grillo ist für mich kein Leading Man. Für mich ist der eigentlich kein Mann für Hauptdarsteller, aber in dem Film macht das trotzdem gut. Und ich mag den eigentlich auch ganz gern. Ich habe den in Warrior gemocht, ich habe den immer im MCU auch gemocht, da als am Anfang ja noch von S.H.I.E.L.D. und später von Hydra.
Und bevor ich den. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Ben.
Deswegen, nein, und dann ist ja auch noch hier Naomi Watts, ist ja auch noch in der Nebenrolle dann als, ich glaube, als seine Frau, ist seine Ex-Frau oder Frau oder sowas, ne? Glaube ich, oder Freundin.
Ex-Frau.
Genau.
Jetzt also echt Film, oder im
klar, Film? Klar, im Endeffekt muss man sagen, diese größeren Schauspieler sind immer relativ kurz drin. Aber ich finde es, weil es jetzt auch kein High-Budget-Film ist. Aber ich muss auch sagen, ey, der macht Spaß, den kann man sich gut geben. Vor allen Dingen, ey, wenn du mal wirklich abends zusammensitzen solltest mit zwei Bierchen und zwei Freunden, ein paar Bierchen, nicht ein paar Freunde, zwei Bierchen wäre zu wenig. Und deswegen, und der macht halt einfach Spaß. Das ist tatsächlich ein guter Laune-Film. Ich kann mir den noch angucken.
Ich muss sagen, bei diesen, in der Art von Film, Hose runter, ich muss jetzt mal einen Film nachholen, Age of Tomorrow. Den habe ich noch nicht gesehen. Age of Tomorrow. Das ist auch so ein Time-Film.
Nee.
Von dem habe ich auch nur Gutes gehört.
Hä? Ich weiß gar nicht,
wen. Der von Edge Tom Cruise.
Ach, Edge Tom of Tomorrow, der ist super. Ja. Edge of Tomorrow ist einer der besten Time-Loop-Filme überhaupt.
Und das habe ich so oft gehört. Und den Film, den habe ich bis jetzt noch nicht geschafft zu gucken. Und er soll gut sein. Und jedes Mal.
Schau den mal an und dann teilen wir mal die Meinung mit, weil Benny findet den extrem gut. Ich finde den echt nicht gut.
Ja, du hast aber wahrscheinlich wieder irgendwelche Vorteile gegen Tom Cruise oder so.
Ja, klar. Ich finde immer noch Keanu Reeves ist der bessere Tom Cruise. Also
Benny, du kennst mich, ein Tom Cruise-Fan bin ich jetzt auch nicht großartig.
Aber du mochtest Top Gun Maverick, weil du es einfach gesehen hast, dass es ein guter Film ist. Und dasselbe gilt auch für Edge of Tomorrow.
Ich kann Sachen ausblenden.
Ich mag auch Mission Impossible. Das spielt Tom Cruise auch mit.
Das stimmt,
Mission Impossible ist auch gute Film. Keine Figur, er war eine Fehlbesetzung, fand ich da drin.
Bei Mission Impossible? Also der Film, den er von Anfang an gemacht hat?
Nee. Also Mission Impossible, mit Ausnahme Teil 2 ist jeder Film gut.
Edge of Tomorrow war eine Fehlbesetzung. Bei Mission Impossible.
Nee, ich finde gerade, in Edge of Tomorrow passt da so super rein. Weil er da am Anfang halt nicht den strahlenden Helden spielt. Er spielt am Anfang so einen Dulli, der ist eigentlich mehr verkackt, als dass das gut macht. Deswegen finde ich ihn so gut in Edge of Tomorrow.
Ich kaufe ihn den Dulli aber nicht ab.
Also magst du Tom Cruise also? Nee. Also du willst dein Weltbild von Tom Cruise nicht so bröckeln lassen.
Ich habe nicht mal einen Top Gun Film gesehen.
Es gibt auch nur zwei.
Ja, keinen von beiden habe ich gesehen. Nicht mal Top Gun 3, der zwischen 1 und 2 spielt.
Du musst das Buch lesen.
Ja, den Comic.
Nein, das Buch.
Komm, da fliegen Orks drin vor. Nein, also, nichts mehr.
Habe ich heute komischerweise drüber ist mir das wieder eingefallen. Diese Hulk-Szene, also die Zugszene nach dem Hulk-Film. Warum? Ich weiß es nicht. Oder habe ich es geträumt?
Wohnt der bei dir?
Ich weiß nicht, was der jetzt wohl macht. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich glaube, dem geht's nicht gut.
Nichts erstrebenswert.
Oh Gott. Und dann ist das nicht mehr weitermachen, weil mein zweiter Film wird euch genauso abtören wie mein erster, deswegen lasse ich dir den letzten.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Weil ich habe jetzt, ihr wisst ja, ich hatte bis vorhin noch nicht mal was eingetragen. Doch, ich habe mich gerade entschieden, was ich mache, und ich habe extra was genommen, was euch noch mehr anpisst. Ich nehme nämlich jetzt noch einen Film von Richard Linklater, der auch meinen ersten gemacht hat. Nee, ganz schön gar nicht. Ich nehme zwei Filme von ihm. Nämlich, ich rede jetzt, es wird heute so ein bisschen mein Richard Linklater-Special. Ich rede nämlich heute über eine Trilogie.
Aber Alex, Trilogie, ich höre den Namen zum ersten Mal und denke so, okay.
Aber ich nehme von dieser Trilogie jetzt nur die ersten zwei Filme, weil die ersten zwei Filme spielen jeweils an einem Tag, der dritte nicht. Deswegen kann ich jetzt nur über die ersten zwei Filme reden. Und zwar rede ich, und wisst ihr, was aber dabei auffällt? Ich hätte diese Filme bei unserer Valentinstag romantische Filme Folge nehmen sollen.
Wir können doch noch einen zweiten Teil nehmen. Ja. Nächstes Jahr.
Ja! Lass uns einen zweiten Teil machen.
Ja, bitte!
Nächstes Jahr. Und zwar rede ich jetzt über die Filme Before Sunset und Before Sunrise. Nee, gar nicht. Before Sunrise ist der erste. Ich rede über Before Sunrise und dann über Before Sunset. So.
Also ich mache mir jetzt erstmal einen Sunrise.
Bei dir da unten ist er aktuell doch, ne?
Before Midnight, den dritten, lasse ich raus, weil, wie gesagt, das spielt halt dann mehr als an einem Tag. Also, worum geht's denn? Before Sunrise von 1995, wie gesagt, von Richard Linklater. Jesse, gespielt von Ethan Hawke, und ist ein amerikanischer Tourist. Und Celine ist eine französische Studentin, die treffen sich auf einer Zugfahrt und steigen in Wien aus zusammen. Haben sich kennengelernt. Und es geht halt im Endeffekt darum, die beiden connecten und verbringen halt einen gemeinsamen Tag und Nacht in Wien. Ehe Jesse halt am nächsten Tag zurück nach Amerika fliegt. Und der Film geht im Endeffekt darum, die beiden gehen die ganze Zeit spazieren, essen, trinken und unterhalten sich dabei. Und das ist der Film. Und der Film zieht halt wirklich so seine Wirkung so aus den Gesprächen und über was sie so reden. Es ist halt wirklich ein reines Gespräch. Den Film kannst du auch als Podcast laufen lassen letztlich. So viel mehr musst du da auch nicht gucken. Ich merke schon, Dennis schnappt sich schon ein Buch, der ist ganz abgeturnt.
Doch, ich höre dir zu.
Und der zweite Teil... Und der zweite Teil, Before Sunset, der setzt dann halt 9 Jahre später, kam 2004, und setzt dann auch so im Film 9 Jahre später an, wie sie sich in Paris zufällig wieder treffen, oder vielleicht doch nicht so zufällig, Fragezeichen. Und dann ist es jetzt halt so, Jesse ist ein erfolgreicher Schriftsteller, der über die Begegnung mit Celine in Wien geschrieben hat und darüber halt bekannt wurde, und Celine ist halt Umweltaktivistin. Und dann machen sie ja halt dasselbe wie in Teil 1. Sie gehen rum, sie essen, sie trinken und sie unterhalten sich.
Und, ich möchte auch ein reicher Intellektueller sein,
ey. Ja, aber genau, das ist es halt tatsächlich so. Das ist so ein bisschen intellektuelles Gefasel, das sind Studentenfilme. Aber sie sind schön, ich mag die, die sind sympathisch. Und man muss halt sagen, das sind halt so Halb-Impro-Filme. Also die hatten ungefähr, die Schauspieler wüssten ungefähr, worauf es hinauslaufen soll. Aber die haben dann die Dialoge so während der Dreharbeiten sich so selber so ein bisschen zusammen dann ausgedacht, oder um halt auch so ein authentisches Gefühl zu erzeugen. Ja, und im Endeffekt muss man halt wirklich sagen, also Ethan Hawke, Julie Delphi, das funktioniert. Der dritte Teil, wie gesagt, der spielt dann halt in einem Urlaub. Oh, ist das vielleicht ein kleiner Spoiler? Und das ist halt so ein Kritikerliebling, ne? Das ist jetzt kein Film, der auf RTL laufen würde. Da wird sich kein Schwanz den angucken. Wahrscheinlich würden die da Beschwerdebriefe bekommen bei RTL, wenn sowas bei denen laufen würde. Das ist damit
halt. Weil Michael halt, Schumacher sehen.
Damit erreichst du halt so ein Publikum nicht. Aber Ich verfolge jetzt hier einfach mal einen Bildungsauftrag. Sowas kann man sich auch mal angucken.
Und ich mag ja Ethan Hawke.
Und ganz kurz, und ich, das, wie gesagt, ich habe den Film jetzt, ich habe mir jetzt gerade dafür entschieden, das zu machen, weil ich jetzt einfach dachte, ach, wenn ich schon mal über Richard Linklater geredet habe, rede ich jetzt nochmal über Richard Linklater. Und Teil 3 ist auch schon wieder 9, 10, 11, 12 Jahre, ja, ich glaube 12 mittlerweile her. Das heißt, es könnte jetzt mal wieder ein vierter Teil kommen, Dick. Wie sieht's aus, Dick? Ich nenne ihn beim Spitznamen, denn wir sind so.
Ich frage mich, eines Fans frage ich mich dann auch, altert Ethan Hawke überhaupt?
Ja, aber von jetzt auf gleich.
Also ich finde jetzt hier, wie heißt der Film, der letztes Jahr und dann noch auf Netflix kam, hier Leave the World Behind. Ich finde, der sieht immer noch recht gut aus und der ist halt jetzt wirklich schon alt. Also
deswegen meine ich ja, wenn du sagst, okay, da, und der hat immer dieses, denselben Bart, also diesen halben Bart, den er hat, leicht eingefallenes Gesicht, aber die Frisur und alles, das halb Jugendliche bleibt noch da. Also okay, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Typ, den du vom Spieleautomat in von der Bahnhofskneipe da weggezogen hast. Aber dafür, für die letzten 20 Jahre, dass er sich nicht verändert hat, so Apfelkorn hat ihm nicht geschadet anscheinend. Also der ist stabil geblieben, der Junge.
Ich glaube, das täuscht ziemlich viel. Weil der war wieso immer auch bei seinen ersten Filmen so, wo er auch noch nicht so jung war. Also bei Gattaca oder so, wie alt war das?
Die Gattaca war, glaube ich, ein bisschen nach Before Sunrise. Ich glaube, Before Sunrise war sogar noch davor.
Ich glaube, der war so 30 oder so. Der sah immer ein bisschen jünger aus, als er überhaupt war. Und er kann aber auch manche Filme, mir fällt jetzt der Film nicht mehr ein, aber da sah er fantastisch alt aus. Oder Interview oder irgendwas war das, ich weiß es nicht. Ich habe ein Bild von ihm im Kopf, wie er da sitzt. Und dann dachte ich mir, wow. Und da sah ich, jetzt habe ich jetzt wieder eins gesehen aus 2020. Und da dachte ich mir, oh, der sieht ja jung aus. Aber ich glaube, das ist so viel Maske bei dem. Der hat so ein... Ja, so ein Gesicht, da kann man viel mit Maske machen. Wie Morgan Freeman.
Ja, Morgan Freeman ist schon alt.
Er ist fast 90. Und er ist seit der 70 ist oder 60 war nicht mehr alt, wo älter geworden.
Na doch, jetzt sieht er schon sehr alt aus, wenn du dich jetzt mal siehst.
Naja, ich weiß aber, ja, ich finde schon, dass der Typ nicht gealtert ist. Natürlich nicht so Keanu Reeves-mäßig, gar nicht mäßig.
Ja. Ja, der ist ja seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr gealtert.
Groovy, Baby. Nicht groovy, sondern, was ist... was hat er mal gesagt bei Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit?
Ach so, fuck, was sagen Sie nochmal bei Bill und Ted?
Groovy?
Nein, nicht Groovy.
Groovy ist ja Mike Myers von aus dem Powers. Genau.
Ja, oder Groovy kann auch Dings sein, Ash aus Evil Dead.
Abgefahren.
Oh. Hm.
Ich erzähl erstmal einfach von meinem letzten... Also von
Excellent, oder?
Ja, das sagen sie auch auf jeden Fall. Genau, die haben es excellent, aber das meine ich gar nicht. Im Deutschen sagen sie, also sie sagen auf jeden Fall auch noch Hoshi, das ist auch geil, die nennen die alle
mal Hoshi. Volle Kanne Hoshi. Volle Kanne Hoshi.
Der Oberhoshi.
Volle Kanne Hoshi.
Volle Kanne, das sagen sie auch, ja. Aber das meine ich nicht.
Aber wir wissen, was du meinst.
Oder ja.
Sind wir jetzt aber so schon an meinen letzten Film angekommen?
Ja, Tatsache. Wir fliegen heute mal wieder durch.
Krass, Alter. Gut, dann bringe ich jetzt hier mal einen zweiten Film hier rein. Und mein zweiter Film ist La Haine, Hass. Ein französischer Film von 1995 in Schwarz-Weiß
gehalten. Also ich muss jetzt sagen, lass mich mal ganz kurz dir ins Wort fallen. Ja. Jetzt, wo wir alle unsere Filme so durch haben, ich weiß, warum das nicht Alex-Folge ist. Aber du kannst jetzt weitermachen. Ich bin großer Fan von Nein.
Digga, wenn er sich
die falschen Filme... Ein Mensch auf diesem Planeten, der hat bei mir den Filmtitel gesagt und sagt mir, ein Mensch, der diesen Film mag.
La Haine? Ganz, ganz viele.
Keine Ahnung. Trotzdem hätte ich eher gesagt.
Ganz, ganz viele, Digga, Alter. Der Film ging
ich
damals...
Ich muss da mal reinkommen.
La Haine. La Haine. Google einfach Hass. So, von 1995 ins Schwarz-Weiß gehalten von Mathieu Kassovitz, der dann auch die Purpuren Flüsse gemacht hat und Gothica 2003. Die Geschichte spielt innerhalb eines Tages, mein lieber Freund Alexander. Und zwar wird die Geschichte erzählt von drei Freunden, von einem Vincent.
Also die Schauspieler heißen alle so, also die Rollen heißen alle so, wie ihre Schauspieler auch heißen.
Damit hast du schon mal einen Part von diesem Film erzählt, den ich erzählen wollte, den ich reinbringen wollte. Vincent, ein aufbrausender, jüdischer Franzose, gespielt von Vincent Cassel, einer seiner ersten Filme. Dann der zweite im Trio ist Hubert, gespielt von Hubert Condé. Der hat, ja, ich kenne keinen weiteren Film von ihm. Er ist dunkelhäutig und in diesem Trio spielt er so ein bisschen den Vernünftigen von den dreien, der ein bisschen Klarheit hat und der irgendwie einen Tucken intelligenter wirkt und ruhiger als die anderen beiden. Und dann hast du noch Sahid, gespielt von Sahid Takmaoui. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Der Araber und ihn qualifiziert sich so ein bisschen dadurch, dass er eigentlich so der Mitläufer in dieser Bande ist. Und der Film beginnt in diesem Pariser Vorort am Morgen nach einer Nacht, die völliger Krawalle ausgeartet ist. Also man startet halt in den Tag hinein, man sieht, bemerkt, okay, in der Nacht zuvor waren halt die fetten Ausschreitungen. Und diese Ausschreitungen hatten auch einen Grund, nämlich war der Auslöser dafür, dass herausgekommen ist, dass ein Junge von denen, also auch ein Junge, der in diesen Pariser Vororten groß geworden ist, durch einen Polizeieinsatz im Koma liegt. Sehr, sehr wahrscheinlich halt zu Unrecht in dieses Koma hineingeprügelt wurde und dadurch halt in der Nacht dann halt diese Ausschreitungen waren. Und diese Ausschreitungen sind halt morgens halt das Thema dieser Bande, dieses Trios. Und was auch noch wichtig ist, dass es hat sich herumgesprochen, dass ein Polizist seine Dienstwaffe dort verloren hat. Und nun begleitet man halt dieses Trio durch den Tag danach, der getragen wird durch zwei wesentlichen Punkten. Durch die Diskussion, meist zwischen Vince und Hubert, weil Said meistens seine Schnauze hält, über das, was sie halt machen soll, was Unrecht und was Recht ist. Und die verlorene Waffe, ihr könnt es euch denken, spielt natürlich auch dann eine Rolle, weil sonst hätte ich sie ja nicht erwähnt. Jeder Gegenstand, kleiner Nebenplot, den ich erzählen möchte, egal welchen Film ihr seht, wenn irgendein Gegenstand gezeigt wird, er wird später noch Teil dieses Filmes sein. Und so ist es auch mit dieser Waffe, die, ich kann es so viel sagen, die Vince gefunden hat. Und Hubert und Vince streiten sich immer, was zu tun und was zu machen ist, was am Anfang vielleicht ein bisschen unwichtig erscheint oder nervig erscheint, besonders mit dem Thema Waffe, die dann aber am Ende des Films noch eine wesentliche Rolle spielen wird. Klingt vielleicht dann auch erstmal so ein bisschen langweilig, auch wenn ich wieder in Alex nicht vorhin in den Augen schaue gerade. Der Film ist aber auch sehr markant dadurch, dass die halt durch diesen Tag wie eine Odyssee dahin deichseln und es gewisse Punkte gibt, gewisse Storyparts, die einfach, wo man sich denkt, wie kommen sie denn da rein? Also die besuchen beispielsweise eine Vernissage, was ich jetzt gar nicht mal nicht so spannend fand, war, dann sind sie aus irgendwelchen Gründen, ich habe den Grund vergessen, bei einem Kokainhändler und dann ist es halt spannend zu sehen, obwohl das drei sozusagen Gangster sind, haben sie trotzdem mega Respekt vor diesem Typen, dass die auf einmal mit einem Mann zusammen sind, der mit Kokain handelt, dass sie ganz genau wissen, okay, fuck, da sind auf einmal ganz andere Sphären, wo wir uns jetzt hier rein befinden. Und natürlich gibt es natürlich auch, glaube ich, die einprägsame Szene, die mit der Story absolut nichts zu tun hat, aber was sich, glaube ich, jeder merken kann, ist, als sie sich mal wieder streiten, und zwar in irgendeinem Restaurant auf einer Herrentoilette, und auf einmal so ein alter, kleiner Kauz aus der Toilette kommt. Ihr könnt euch vorstellen, so ein alter, kleiner jüdischer Opa, der dann davon erzählt, wie er damals von den Deutschen mit einem Zug, ich weiß gar nicht mehr, wohin deportiert worden ist. Und es dann immer so der Thema war, dass einer seiner Kumpels fürchterlich kacken musste, fürchterlich scheißen musste. Und halt, ach, es war, glaube ich, in Richtung Sibirien, irgendwie Richtung Osten. Und sein Freund sich damals so geniert hat, vor seinen Leuten dort hinzumachen und halt weit entfernt sein Geschäft dort zu verrichten mag, als der Zug kurz gehalten hat. Und der Zug dann wieder losfuhr und dieser Kompagnon halt nicht nachkam. Und halt wahrscheinlich dort irgendwo in der Bucknick dann verstorben ist. Und diese Geschichte ist so randommäßig. Und die Leute, die drei Freunde, gucken sich auch so randommäßig an und denken sich so, was ist hier eigentlich los? Und als Zuschauer, Zuschauerin, guckst du auch diesen Film und sagst dir so, was hat das jetzt, okay, abgefahrene Story, okay, der Typ ist einprägsam, aber was hat er mit der Story zu tun? Oh, es hat nichts mit der Story zu tun. Der Filmemacher hat einfach mal erzählt, dass ihm diese Story wirklich mal so passiert ist, dass er mit seinem Kumpel auf einer Toilette war und ein alter Kauz rausgekommen ist und ihm die Story erzählt hat, wie er in der Besetzungszeit ja, das erlebt hatte. Im Zug saß, deportiert wurde und einer seiner Freunde dort oder seine Zugbegleiter dort irgendwie dahingerafft ist, im Nirgendwo. Der Film, der wirkte damals so ein bisschen von wegen, nee, nicht aus seiner Zeit, von wegen so, okay, krass, diese Ausschreitungen, aber wenn man gesehen hat, egal wann man ihn gesehen hat, ob man Original 95 gesehen hat oder 10 Jahre später gesehen hat, irgendwie sind da immer diese Ausschreitungen in Frankreich, besonders in den Vororten natürlich. Und auch dieser Film hat auch seinen Hintergrund, nämlich war ein Jahr zuvor wirklich ein, oh, war das ein, nein, ein Junge aus dem Kongo, der dann in der Polizeistation gestorben ist, erschossen wurde, obwohl er mit Handschellen einer Heizung gekettet worden war. Und am nächsten Tag natürlich auch, wie ich finde, zu Recht Ausschreitungen gab. Und ich glaube, der Film ist ziemlich zeitlos. Der Film ist jetzt 30 Jahre alt. Er wirkt, als ob er vor einer Woche in Frankreich gedreht wurde.
Ja,
Traurig, aber
absolut.
wahr. Damals ein Kultfilm. Bei mir in meinem Freundeskreis oder in meiner Schule oder Auszubildungszeit war das der Film, den man immer sehen musste, den jeder sehen musste, sonst warst du einfach nicht dabei. Und einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sogar sagen. Ich habe ihn lange nicht gesehen, vielleicht gucke ich ihn nochmal an. Ich weiß nicht, wo er zu streamen ist. Ich glaube gar nicht. Ja, was ist noch zu sagen? Habe ich was
Das
vergessen?
interessiert mich jetzt aber auch, ob es den irgendwo zu streamen gibt, weil ich bin ja auch ein großer Fan tatsächlich von dem. Ich hatte den, selbe Geschichte, ich hatte den auch mal DVD, ich glaube, ich habe ihn damals auch verkauft.
Alex, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen, ne?
Nee.
Schade. Schade,
Doch,
schade, weil
also
ich
was
glaube.
heißt, es gibt ihn auf jeden Fall bei Mubi, aber Mubi kostet halt auch, ne, ist halt auch ein Streamingdienst, da
Ich
gibt es halt
glaube
nicht so
sogar,
viel.
Alex, ich glaube sogar, dir würde er sogar gefallen.
Ja, weil ich glaube, der hat sogar noch diese politische Komponente, die dich auch interessiert, auf jeden Fall, Alex. Da passt La Haine sogar noch ein bisschen rein.
Gibt nicht viel Politikfilme, die ich mag. Ich mag Politik, aber ich mag keine Filme drüber.
Nein, das ist noch nicht so ein Politikfilm, es ist einfach
Ich weiß, was du meinst. Ich hab, aber ist meistens nicht so meins. Aber vielleicht mag die Zeit kommen.
Also, was noch zu erwähnen ist, natürlich von diesen von den drei Schauspielern, es waren eigentlich alles ihre Debüts in
Ja,
Sachen Film.
das waren halt wirklich authentische Schauspieler. Im Endeffekt siehst du es halt daran, klar, Said, der hat ja hier und da immer noch so in einigen Rollen mitgespielt, der spielt hier und da immer Nebenrollen, der war bei Lost drin, glaube ich, der war bei John Wick drin immer noch. Also der macht sogar heute noch Filme. Aber Vincent Cassel, der ist der Einzige, der jetzt noch größer irgendwelche Rollen gespielt hat.
Ein hervorragender Schauspieler. Ich mag ihn sehr. Außer bei Oceans
Ja, Ocean 12 ist aber auch, ich
12,
bin ja auch,
glaube
ich
ich.
bin ja auch der Meinung, Ocean 12, viele sagen ja, dass sie den sehr mögen. Ich muss echt sagen, von den dreien Original-Oceans-Filmen ist Ocean 12 der mit Abstand beschissenste, muss ich ganz
Nein,
ehrlich
das
sagen.
ist der
Das habe ich aber auch
dritte.
schon mal gesagt.
Definitiv ist das der dritte. Der beschissenste ist der dritte.
Nee, für mich der zweite. Absolut der zweite.
Also beim
Ich finde den
zweiten macht
zweiten so
die.
daneben.
Beim zweiten finde ich einfach nur doof, dass sie das Haus anheben.
Ey, der zweite, ey, diese ganze Subplot da mit Julia Roberts einmal in der Rolle und Julia Roberts als Schauspielerin, das ist so unfassbar dämlich.
Ja, aber im dritten finde ich das total dämlich. Ich meine, okay, der eine Typ wurde halt betrogen. So ist das Leben halt. Und dann wollen sie ihm alles fertig machen, Erdbeben auslösen. Also, die machen das ganze Casino kaputt. Aber was ihnen auch noch wichtig ist, dass er eine schlechte Restaurantkritik bekommt. Und diesen Mann da zu quälen. Also, der Restaurantkritiker, der einfach nichts damit zu tun hat, den vergiften sie.
Warum reden wir jetzt eigentlich über die Oceans-Filme?
Ich weiß es nicht. Ihr habt damit angefangen?
Schon zum
Wir fangen ja hier
Anfang?
mit allem an. Du hältst dich ja auch eh schon seit einer halben Stunde aus allem raus.
Weil es nicht mein Thema ist.
Das sagst du irgendwie bei allen Themen. Wir können aber auch nicht nur deine Themen abfrühstücken, weil du ja so Außenseiter-Themen nur hast.
Echt?
Das ist gar nicht wahr.
Monster und Elfen sind Außenseiter-Themen. Da draußen protestiert jetzt gerade jemand. Wyoming Person, sei gegrüßt.
Ja, der guckt sich Swimmingpool-Filme an. Nee, wie hieß der? Nightswim, genau.
Nightswim. Die Folge ist so kurz. Alex, es tut mir leid. Ich bin gar nicht hier hinzugekommen. Oberdorfer Helles. Bayerische Brauhandwerk.
Ich habe keine Ahnung, wo Oberdorf ist. Ich kenne eine Fußballerin, die so heißt.
Also ist es anscheinend nicht in der Nähe von Alex. Schade, extra geholt.
Ja gut. So, dann ich würde sagen, ey, dann machen wir es jetzt ja nicht länger, als es unnötig sein muss. Wir haben extrem kurze Folge dafür, dass wir drei Angefixte drin haben. Eine Frage der Woche, sechs Filme. Okay, wir haben keinen zuletzt gesehen von Alex, aber...
Ja. Aber ich könnte zuletzt gesehen doch noch nachschieben.
Hau raus.
Mir ist eingefallen, dass ich heute mit meiner Tochter Cinderella geguckt habe von 1950.
Wow.
Ja,
war aus. Ist das der Bumpetibu-Film?
Ja.
Bippetibappetibu? Genau. Ja, okay. Ja.
Aber im Endeffekt,
da möchte ich aber nur eins merken, ganz kurz einwerfen. Man merkt, sehr viele Zeichnungen haben die recycelt später.
Ja,
das. Von der Katze von Cinderella, das ist die Grinsekatze und so weiter.
Das haben die ja früher bei Disney nur gemacht. Es gibt ja diesen Zusammenschnitt mit Mowgli aus Dschungelbuch und Christopher Robin aus diesem Winnie-Pooh-Film, wie die genauso selber da so lang gehen, an derselben Stelle. Ja. Das haben die früher richtig häufig gemacht.
Und die Filme dauern gefühlt, oder ich glaube, gefühlt haben sie damals viel länger gedauert. 63 Minuten oder so.
Genau, aus. Immer so 60 Minuten dauern die, ja.
Gut für Alex.
Du.
Da konntest du mehr hier Warhammer spielen oder so.
Ich habe übrigens einfach nur mal kurz einen Nachklapp noch, bevor wir jetzt hier wirklich Schluss machen, Nachklapp zur letzten Folge tatsächlich. Ich hatte jetzt einfach mal, weil ich dann ja darüber geredet habe, Lust nochmal auf Mutant Mayhem und ich habe den mit meinem Ältesten geguckt. Und der fand den gut. Aber der findet alles gut, was irgendwie animiert ist und nach einem Film aussieht.
Ey, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das irgendwie hier so ein bisschen vertiefen konnte. Meine beiden Kleinen gucken jetzt gerne Pink Panther. Die freuen sich drüber.
Ich bin jetzt gerade leider in so einem Dilemma drinne, dass meine Kleine jetzt dann doch checkt, was auf dem Fernseher dann abgeht.
Man kann sie nicht mal alles gucken, wenn sie dabei ist.
Vorher, ich kam von der Nachtschicht und ich habe mir einen Horrorfilm da reingezogen und sie kam dann mit ihrem Schlafanzug da reingetapselt, hat mein Frühstück geklaut, hat das dann gegessen und wir haben zusammen dann, was weiß ich, für einen Film da geguckt. Das geht jetzt nicht mehr, weil jetzt checkt sie es dann doch leider, was da so passiert. Und ich denke mir so, Scheiße. Fuck, Alter, ich will nicht Cinderella gucken, Alter. Nein, Mann.
Das größte Problem ist, die checken nicht nur, was da passiert, die erzählen es auch jedem.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja, dabei hatte ich hier Avatar Herr der Elemente geguckt. Was ist jetzt? Es ist ja schon eine Zeichentrickserie, allerdings trotzdem zu brutal tatsächlich und zu kämpferisch für meinen Großen tatsächlich. Naja, und der ist natürlich dann in Akita und macht Feuer und haut irgendwelche Leute.
Das war hier noch ein bisschen problematischer. Ich wurde von der Polizeistreife direkt vorm Haus angehalten, weil ich ein Handy am Steuer hatte.
Das hat die letzte Folge schon erzählt.
Ja, daraus ist es geworden, der Papa ist im Gefängnis. Der hat was ganz Schlimmes gemacht.
Aber du konntest dich rausreden, indem du weiß gemacht hast, dass du kein Handyempfang da draußen hast. Also, meine lieben Leute da draußen, somit als Träger dieser Folge gebe ich liebe Grüße an Alex, hast du tolle Filme ausgesucht und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören, bleibt uns treu, au revoir, euer Filmfeller Dennis.
Ich muss auch sagen, das war irgendwie eine weirde Folge, aber ach, war wie immer ganz cool. Wir hören uns bald wieder, vielleicht ja mal endlich mit Dennis Verhör, um jetzt mal ein bisschen Druck aufzubauen. Ich bin raus, ja, macht's gut.
Ja, ich bin ein bisschen grauer geworden in dieser Folge.
Keine Sorge, sieht man nicht.
Ja, vielleicht mehr hier am Bart. Ich werde die nächsten Male mehr dazu beitragen können, wenn wir auch wieder ein Thema haben, wo mal jeder, es kann halt nicht jeder über ihn mitreden. Da muss man halt mal auch die Klappe halten können. Ist doch auch schön. Jedenfalls, gute Nacht. Sayonara. Auf Wiedersehen.
Und es war eine Folge, zu der man jeden Film reinbringen könnte. Egal, alles klar. Ich habe schon verabschiedet.
Jeden Tschüss. Jeden Film.
Jeden.
Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.